another visitor. Stay a while. Stay forever.
Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Heute mit Christian Schmidt und Fabian Käufer.
Hallo, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Hallo, Fabian.
Hallo, Christian, und hallo, ihr da draußen.
Fabian, im November des Jahres 1984, da veröffentlicht in den USA das Magazin Playmeter seinen State of the Industry Report für die Spielautomatenbranche. Und dazu gehören natürlich auch Videospielautomaten. Und auch wenn dieser Report mit der Jahreszahl 1984 betitelt ist, betrifft er eigentlich die zweite Jahreshälfte 1983 und die erste 84. Und in diesem State of the Industry Report, da herrscht Katerstimmung. Die Arcades in den USA, die kommen ja aus dieser goldenen Ära, also aus den Jahren 1979 bis 82, der Zeit von Space Invaders, Pac-Man, Donkey Kong. 1982, da hat Playmeter damals den Gesamtumsatz dieser Branche auf 8,9 Milliarden Dollar geschätzt. Also das wären inflationsbereinigt heute 28 Milliarden Dollar. Das ist zum Vergleich ziemlich genau der Gesamtumsatz von Sonys PlayStation-Geschäft heutzutage. Wird damals in den Arcades gemacht. Aber das war mal, weil seit 82 geht's steil bergab. Innerhalb von einem Jahr bricht ein Viertel des Umsatzes weg und in diesem State of the Industry Report für 84, da beziffert Playmeter den Gesamtumsatz dann nur noch auf 4,5 Milliarden. Das heißt, innerhalb von zwei Jahren ist die Branche um die Hälfte geschrumpft. Ich erzähle das hauptsächlich deswegen, weil dieser Report, der enthält eine interessante Tabelle. Und zwar schlüsselt diese Tabelle den durchschnittlichen Umsatz pro Woche auf nach der Art des Geräts. Also so ein typischer Videospielautomat zum Beispiel, so Pole Position oder was man halt so in den Arcades findet in der Zeit, macht 53 Dollar Umsatz pro Woche. Und damit steht das im Mittelfeld der Tabelle. Und jetzt habe ich eine Frage an dich, eine Schätzfrage. Was denkst du denn, was steht in dieser Tabelle von Geräten, Automaten, die man in einer Spielhalle so findet? Was steht denn da ganz unten? Was sind denn die Sachen, die am wenigsten Umsatz machen? Was denkst du?
Du meinst konkrete Spiele?
Nee, ich meine Arten von Geräten, die man so in einer Spielhalle oder in einer Kneipe oder sowas finden könnte.
Boah, was findet man denn da so? Air Hockey?
Ja, gar nicht schlecht. Das ist fast ganz unten, ja.
Dart vielleicht?
Ja, elektronische Dartspiele tauchen hier auch auf in der Tabelle, sind erstaunlich lukrativ, machen mehr Geld als Videospiele.
Naja, ansonsten, also einarmige Banditen und so ein Kram, wenn sowas da hängt.
Glücksspiel fällt hier zum Glück nicht rein, ne?
Ja, stimmt. Fällt gar keine weitere Kategorie mehr ein, aber 53 Dollar klingt mir schon wenig. Was soll denn da noch signifikant schlechter sein?
Ja, das ist auch nicht so viel. In dieser goldenen Ära hat so ein Videospielautomat in der Woche 120 Dollar Umsatz gemacht. Und jetzt ist es also weniger als die Hälfte. Deswegen klagt die Branche ja auch so. Aber also was da ganz unten in der Liste steht, sind Kickertische, in die du ja auch Geld einwerfen musst, um einen Ball zu bekommen. Die machen nur 26 Dollar in der Woche. Und im Mittelfeld findest du dann auch sowas wie Flipper zum Beispiel. Bisschen besser als Videospiele sind Billardtische mit 60 Dollar Umsatz und so. Und fast ganz oben in der Liste, auf dem zweiten Platz, steht eine neue Kategorie. Also etwas, was es als eigenes Gerätesegment im Vorjahresreport noch nicht gab. Und das sind Laserdisc-Videogames mit einem durchschnittlichen Umsatz pro Woche von 120 Dollar. Also mehr als das Doppelte von so einem normalen Spielautomaten, vergleichbar mit dem Wert, den die mal in der goldenen Ära gemacht haben. Und das ist eine Kategorie von Spielautomat, die, wenn wir ehrlich sind, von einem einzelnen Spiel losgetreten wurde und dann ein Strohfeuer in der Branche ausgelöst hat. Und dieses Spiel ist natürlich Dragon's Lair.
Find das spannend, dass man das damals gleich als neue Kategorie der Automatenspiele behandelt hat, so als würde man zum einen davon ausgehen, dass es wirklich technisch was ganz anderes ist. Das ist die Frage, ist es das abseits des verwendeten Speichermediums? Und man hat wahrscheinlich auch gedacht, das ist gekommen, um zu bleiben. Und deswegen listen wir das hier mal separat auf und wir sehen da vielleicht schon, das funktioniert ja viel besser als diese langweiligen klassischen Arcade-Maschinen, die uns nicht mehr so viel Geld einbringen. Vielleicht liegt hier ja wirklich die Zukunft, diese Produktkategorie.
Ja, damit hast du den Zeitgeist gut eingefangen, genau. Das hat mit Sicherheit auch ganz simple ökonomische Gründe, nämlich um klarzumachen, hier ist etwas, was viel mehr Geld macht als das, was wir normalerweise bei den Spielautomaten sehen, zumindest für kurze Zeit. Denn ich glaube, wir nehmen nicht zu viel vorweg, wenn wir sagen, dass sich die Laserdisc-Automaten nicht als die Rettung der Arcade-Industrie erweisen, als die sie eine Zeit lang gesehen werden.
Das stimmt, aber für kurze Zeit ziehen sie große Aufmerksamkeit auf sich und das liegt eben an Dragon's Lair. Und ich kann auch für mich sagen, das ist ein Spiel, was mich sehr beeindruckt und geprägt hat, als ich das zum ersten Mal gesehen habe. Das war viele Jahre später in einer Version, die man dann schon zu Hause spielen konnte. Und zu dieser spezifischen Version und wie das eigentlich möglich war, das quasi in Arcade-Qualität daheim spielen zu können, dazu kommen wir noch. Auf jeden Fall habe ich das so entweder 1990 oder 91, das konnte ich nicht mehr ganz genau rekonstruieren, zum ersten Mal gesehen, und zwar bei meinem Onkel Jochen. Jochen lebt auch heute noch ein Haus weiter von meinen Eltern aus und der hatte immer viel coolen Gaming-Kram. Also der hatte später auch in den 90ern einen Gaming-PC, wo ich Wing Commander 2 gesehen habe, wo ich Rebel Assault gesehen habe und ein bisschen später dann nochmal Dark Forces. Aber ich konnte bei ihm eben auch Dragon's Lair spielen, so um die Wende von den 80ern in die 90er. Und ich konnte das offen gesagt gar nicht glauben. Als ich dieses Spiel zum ersten Mal gesehen habe, ich kam ja vom C64 und vielleicht noch vom NES und hatte eventuell schon einen Gameboy. Das heißt, ich war simple 8-Bit-Spiele gewöhnt, Pixelspiele mit wenigen Farben und wo man sich im Grunde vieles auch erst im Kopf ausgefüllt hat, was auf dem Bildschirm da angelegt war, weil die Spiele oft noch sehr abstrakt waren. Und hier habe ich auf einmal ein Spiel vor mir gehabt, das sah aus wie ein Film, wie ein Zeichentrickfilm, der mich natürlich auch mit meinen etwa 10 Jahren damals total abgeholt hat, weil es so eine einnehmende Fantasy-Welt war. Und ganz ehrlich, ich kann heute mich noch total in dieses Gefühl reinversetzen, das ich damals hatte. Und das trägt auch dazu bei, dass ich dieses Spiel heute noch besonders finde und gerne mag und mich sehr auf diese Besprechung heute gefreut habe. Das war wirklich was relativ Unvergleichbares.
Also da hattest du riesiges Glück, einen Onkel zu haben, der diese Technologie zu Hause hat. Das war ja noch was Besonderes, die Laserdisc und insbesondere sie auch an den Computer anschließen zu können. Und bevor wir zu dem Spiel Dragon's Lair kommen, müssen wir kurz erklären, was die Laserdisc eigentlich ist. Denn die Technologie und das Spiel hängen untrennbar aneinander. Und man muss die Technologie zumindest kurz verstehen, um dann auch das Spiel verstehen zu können. Und wenn ich schon Technik und Technologie sage, dann haben wir dafür natürlich jemanden bei uns im Team, der sich damit auskennt, nämlich unseren Henner. Und den haben wir gefragt, ob er uns und damit auch euch mal kurz erklären kann, was diese Laserdisc eigentlich ist.
Die Laserdisc. Das ist so eine Art Schallplatte für Filme und der Urahn der DVD. Eigentlich ist damit schon alles gesagt. Aber wenn ich schon mal da bin, dann kann ich ja noch etwas weiter ausholen. Die Idee für diesen optischen Datenträger, die geht zurück auf die frühen 1960er Jahre. Aber auf den Markt kamen die ersten Laserdisc-Player erst 1978. Anfangs unter dem coolen Namen DiscoVision als Projekt der Firmen MCA und Philips. Das war 4 Jahre vor Einführung der Audio-CD, an der Philips ja ebenfalls beteiligt war. Beiden ist gemein, dass es optische Speichermedien sind, deren Daten mithilfe eines Laserstrahls berührungsfrei ausgelesen werden. Es gibt aber 3 wesentliche Unterschiede zur CD. Der erste ist offenkundig, die Laserdisc ist riesig. Sie hat 30 cm Durchmesser, LP-Format eben. Eine CD wie auch später die DVD nur 12 cm. Der zweite Unterschied ist ebenfalls schnell erklärt. Die Audio-CD enthält in der Regel nur Ton. Die Laserdisc hingegen ist fürs Heimkino gedacht, enthält also Video, natürlich mit Ton. Weniger offensichtlich ist der dritte Unterschied, ein technischer. Die CD speichert Daten digital, die Laserdisc analog. Gut, die Tonspur, die wurde in der Mitte der 80er Jahre digital, als Pionier das Format übernommen hat und dann etwas weiterentwickelt, war aber anfangs so analog wie das Video. Was heißt das? In aller Kürze. Auf der Oberfläche finden sich winzig kleine Vertiefungen, die der Laser abtastet. Bei der CD steht der Wechsel zwischen Vertiefungen und Ebenen für 0 oder 1. Das ergibt einen digitalen Datenstrom. Bei der Laserdisc hingegen kommt es auf die Größe der Abstände zwischen diesen Vertiefungen an. Die variieren, sie sind analog. Und daraus ergibt sich eine variable Wellenfrequenz, das Videosignal. Das Ergebnis ist ein Bild, das schärfer ist als bei einer VHS-Kassette. Vor allem aber ist der Zugriff auf eine bestimmte Filmszene viel schneller. Der Laser kann direkt zu einer bestimmten Stelle springen. Das kostet nur ein paar Sekunden. Die Kassette müsste man ja erstmal aufwendig vor- oder zurückspulen. Und deshalb ist die Laserdisc in den 80ern das einzige Medium, das so einen interaktiven Film überhaupt möglich macht. Videos sind allerdings begrenzt auf etwa eine Stunde pro Laserdisc-Seite. Für Dragon's Lair reicht das. Für einen Kinofilm hingegen muss man die Scheibe zwischendrin wenden. Bei der späteren DVD ist das meistens nicht mehr nötig. Außerdem ist sie voll digital und nicht so lächerlich riesig. Deshalb hat die DVD die Laserdisc in den 90er Jahren vollständig verdrängt.
Ja, vielen Dank, Henne, für diese Erklärung. Jetzt sind wir alle schlauer und können einsteigen in Dragon's Lair, das Spiel.
Dragon's Lair, the fantasy adventure where you become a valiant knight on a quest to rescue the fair princess from the clutches of an evil dragon. Lead on, adventurer. Your quest awaits.
Ja, für den Fall, dass ihr von Dragon's Lair noch nie gehört habt und wenn der Name euch noch nicht eine klare Richtung vorgibt, dann hier nochmal erklärt, um was es im Spiel eigentlich geht. Wir sind hier in einer, ja, ich würde sagen, mittelalterlichen Fantasy-Welt und wir spielen einen Ritter. Der Ritter heißt Dirk, mit vollem Namen wird er auch Dirk the Daring genannt, also sowas wie Dirk der Wagemutige. Und Dirk bricht auf eben in die Höhle des Drachen, also die Dragon's Lair. Und diesen Drachen findet er in einem Schloss. Der Sage nach sind viele Ritter vor ihm schon an der Mission gescheitert, die er hier unternimmt. Er möchte nämlich eine entführte Prinzessin retten, Daphne. Und Daphne ist wirklich eine sehr 80er Jahre typische Prinzessin, also die ist groß und schlank und blond und hat ein hübsches Gesicht und lange Wimpern, lange blonde Haare und sie ist sehr spärlich bekleidet, würde man das wahrscheinlich nennen.
In der Tat, ist bestimmt auf dem Weg zum Schwimmbad entführt worden.
Genau, und sie hockt in diesem Schloss in der Höhle des Drachen fest und Dirk möchte sie befreien. Dirk wiederum ist ein großer, relativ schlaksiger Ritter. Er trägt etwas ungewöhnliche Kleidung für einen Ritter. Er hat nämlich so ein orangefarbenes Oberteil an. Ich habe mir dann überlegt, warum hat man den vielleicht so gestaltet und habe dann gedacht, dann hebt er sich gut von den Hintergründen im Spiel ab, damit man ihn immer gleich gut erkennen kann in diesen Szenen, weil es ist in vielerlei Hinsicht später relevant, dass man sehr schnell versteht in einer Szene, wo man ist und was man hier machen soll, weil es ist die Szene schon wieder vorbei. Er trägt nebenbei noch eine Strumpfhose, auch so lange strumpfartige Ärmel. Er hat einen kleinen Helm auf dem Kopf und einen kleinen Rucksack auf dem Rücken, von dem ich lange nicht verstanden habe, wofür der gut ist. Ich habe jetzt aber beim nochmal Spielen eine Szene gefunden, wo dieser kleine Rucksack mal zum Einsatz kommt. Da kommen wir später vielleicht noch zu. Und natürlich hat er auch ein Schwert dabei. Das braucht er auch, weil auf dem Weg durch dieses Schloss, da trifft er ständig Monster. Es gibt eine Menge Fallen, die ihn töten können und auch andere Dinge, die ihm einfach gefährlich sind. Also das Schloss ist dadurch gekennzeichnet, dass man in jeder Sekunde ums Leben kommen kann und dennoch wagt er sich da hinein und versucht, diesen Weg hinter sich zu bringen.
Einer der Macher des Spiels, Don Bluth, auf den wir später noch genauer eingehen, der hat zu der Zeit, wo das Spiel dann in den Arcade stand, also im Jahr 1983, viele Fernsehinterviews gegeben und in einem davon wurde er gefragt, wie er das denn beschreiben würde, das Dragon's Lair. Und da sagt er, wir zeigen dem Spieler eine Gefahr, er reagiert darauf, dann zeigen wir ihm das Ergebnis seiner Reaktion. Und das ist im Endeffekt die Spielemechanik von Dragon's Lair in großer Vollständigkeit beschrieben. Ja, das ist wirklich mal ein Spielkonzept, das auf einen Bierdeckel passt. Denn das ist der Spielablauf, also zum Beispiel einer der ersten Räume, in die Dirk kommen kann. Sobald er das Schloss betreten hat, ist so eine Art Schlafzimmer. Und da stellt er fest, dass sich im Hintergrund eine Mauer aufbaut aus einzelnen Steinen, die ihm also den Weg zum dahinter sichtbaren Durchgang abzuschneiden droht. Und in diesem Moment gibt das Spiel dem Spieler die Reaktion zurück, also die Entscheidung zurück, was er jetzt tun möchte. Und an diesem Spielautomaten angebracht ist einfach ein Joystick, ein 8-Wege-Joystick, den man in diese Richtungen bewegen kann und ein einzelner Klopf, der mit Sword beschriftet ist, Schwert. Also um genau zu sein, sind es zwei, einer links und einer rechts vom Joystick, damit Links- und Rechtshänder das spielen können. Aber du hast jetzt 6 mögliche Reaktionen, nämlich den Joystick in 4 Richtungen zu bewegen, nach oben, unten, links und rechts. Es gibt auch die Diagonalen, die erkennt das Spiel auch, aber die sind niemals notwendig. Oder den Schwertknopf zu drücken oder die 6. Möglichkeit ist einfach nichts zu tun. Es klingt ein bisschen kontraintuitiv in einem Spiel voller Fallen, aber es gibt ein paar Situationen, wo das Nichtstun auch okay ist. Es ist niemals die notwendige Reaktion, die einzig mögliche Reaktion, aber es gibt ein paar, wo Dirk nicht gleich stirbt, wenn du mal nichts tust. Deswegen kann man das zumindest doch mit erwähnen. Und in dieser Situation ist die richtige Reaktion, den Joystick einmal nach oben zu drücken, also Dirk zu sagen, hey, bewege dich auf diesen Durchgang im Hintergrund zu, dann hechtet er durch die sich schließende Mauer und geht durch den Durchgang in die nächste Szene.
Genau, und ihr ahnt es jetzt auch schon aus dieser Beschreibung. Dragon's Lair ist ein interaktiver Film. Also dieses Speichermedium, die Laserdisc, die wird dafür genutzt, dass da eben ein Film drauf abgelegt ist. Und im Grunde versucht man durch diese Eingaben, die du eben beschrieben hast, diesen Film in der positivstmöglichen Spur zu halten. Also die bedeutet, dass Dirk am Leben bleibt und man die nächste Szene erreichen kann. So arbeitet man sich von Szene zu Szene. Die sind in der Regel relativ kurz. Die werden natürlich nach hinten raus länger und dann musst du auch immer mehr Eingaben machen, um eine Szene erfolgreich abschließen zu können. Es gibt insgesamt 39 dieser Szenen in der Arcade-Version. Da ist eine Szene rausgenommen, die erst später in Versionen wieder hinzugefügt wird, die mir sehr bekannt ist, weil sie dann am Anfang ergänzt wird. Das ist so eine Zugbrückenszene, die ich eigentlich schön finde, weil sie nochmal wirklich zeigt, wie man eben in das Schloss hineinkommt. Und da läuft Dirk so ein bisschen zögerlich auf dieser Brücke lang, dann kracht die Brücke ein, er hält sich gerade noch daran fest, während er so über dem Burggraben baumelt und dann kommt da unten so ein Tentakelmonster raus. Und dann muss man einmal im richtigen Moment den Schwertknopf drücken, dann schwingt er seine Klinge, zieht sich nach oben, läuft in das Schloss hinter ihm, kracht das Gitter hinunter und dann wissen wir, ah okay, wir sind jetzt hier im Schloss angekommen und offensichtlich ist es hier sehr gefährlich.
Richtig.
Wenn ich sage 39 Szenen, dann ist das immer noch ein Stretch, weil das Spiel verwendet zum Beispiel auch gespiegelte Ausführungen von vielen Räumen. Das ist eigentlich okay gemacht, weil es gibt viele Situationen, die sich dafür anbieten. Zum Beispiel gibt es eine Szene, man kommt in den Raum hinein, steht auf so einem ganz schmalen Sims, der dann auch noch nach und nach verschwindet und Dirk gegenüber schwingen so Seile von links nach rechts oder umgekehrt, je nachdem, wie der Raum gerade gespiegelt ist. Und dann drückt man einfach immer dann, wenn man an der richtigen Stelle ist und das nächste Seil greifen kann, nach links oder nach rechts. Und das funktioniert natürlich in beide Versionen. Und ich habe diese Szene auch deswegen gerade ausgewählt zur Beschreibung, weil man hier noch was anderes auch beobachten kann, was das Spiel macht, um möglichst effizient das Material zu nutzen, das es eben hat. Hier wird einfach die gleiche Sequenz, also dieses an einem Seil kurz schwingen, mehrere Mal hintereinander montiert, um dir den Eindruck zu erschaffen, ah, das ist ein großer Raum mit vielen Seilen, wo ich 3, 4, 5 Mal das Seil wechsle, bis ich am anderen Raumende ankomme und da hinaushuschen kann. Tatsächlich besteht das aber aus sehr wenigen Einzelelementen, die einfach mehrfach hintereinander kopiert wurden.
Also es ist ein großes Puzzle von Filmszenen, dieses Spiel, ja, weil was anderes kann die Laserdisc ja auch nicht, außer halt kleinere oder größere Filmschnipsel anzuspielen, dem Spieler während so ein Filmschnipsel läuft, eine Eingabe abzuverlangen und auf dieser Basis zu entscheiden, welche nächste Szene gespielt werden soll. Und wenn das jetzt ein linearer, interaktiver Film wäre, nur eben immer unterbrochen durch diese Entscheidungen, die dann entweder in den Tod führen oder in die nächste Szene, dann wäre das noch vergleichsweise vorhersehbar und vielleicht auch ein bisschen langweilig. Deswegen macht Dragon's Lair das auch gar nicht so, sondern diese 39 Szenen, die du beschrieben hast, die werden durchgemischt. Nicht ganz zufällig, sondern auf eine bestimmte Art und Weise. Also es beginnt immer damit, dass Dirk in das Schloss hineinkommt und es endet natürlich immer mit dem Showdown in der Höhle des Drachen, wo dann die Prinzessin Daphne befreit wird. Aber dazwischen gibt es eine Mischung der Szenen. Wenn Dirk im Schloss ankommt, dann wählt das Spiel zufällig eine von 3 Szenen aus. Er kann entweder in diesem Schlafzimmer landen mit der verschließenden Mauer, die ich gerade beschrieben habe, oder in diesen Feuerseilen, die du beschrieben hast, nämlich entweder die normale oder die gespiegelte Version. Wenn man das schafft, kommt wieder eine Auswahl von 3 zufälligen Szenen. Entweder landet Dirk in einer Küche, da blinkt eine große Botschaft Drink Me auf, also trink mich über einem Fläschchen, und dann muss man entscheiden, soll man dem nachgehen, also soll Dirk das trinken? oder verlässt man lieber den Raum. Alternativ kann er auch in eine Szene kommen, wo so ein mechanisches Pferd steht, auf dem er dann anfängt zu reiten. Und auch die gibt es wieder in normaler und gespiegelter Version. Und so geht das 12-mal weiter. Immer kommt eine Auswahl von 3 zufälligen Szenen. Die 13. Szene ist dann immer eine Aufzugsfahrt in so einem großen Schacht, der tief hinunter in eine Höhle geht. Und dann geht das Ganze von vorne los. Und jetzt wird zwischen den verbliebenen Szenen gewählt. Also wo wir am Anfang 3 zur Auswahl hatten, sind es jetzt nur noch 2, weil eine haben wir davon gespielt. Stellen wir uns vor, wir haben das Schlafzimmer schon gespielt, dann kommen jetzt auf jeden Fall die Feuerseile und dann geht es nochmal so durch 12 Szenen und dann kommt der 3. Durchlauf mit den letzten von diesen 3 Szenen, die wir noch nicht gespielt haben. Das heißt, im Endeffekt durchläuft man immer alle Szenen, die das Spiel zu bieten hat. Man muss immer durch alles durch, aber eben in dieser leichten Variation, dass immer eine Auswahl von 1 aus 3 kommt und das in diesen 3 Durchläufen. Wenn man dann am Ende ankommt, also vor dem Drachenhort steht, dann lässt einen das Spiel dort nur hin, wenn man vorher nicht gestorben ist. Wenn man in irgendeiner der Szenen gestorben ist, dann muss Dirk erstmal diese Szenen wiederholen und meistern. Also alle Szenen, in denen er gestorben ist, wiederholen und meistern und erst dann darf man tatsächlich zum Abschluss. Und ich habe schon gesagt, es gibt Leben, also wir sind ja hier in der Zeit eines Automaten, wo man Münzen einwirft und der Münzeinwurf gibt dir, je nachdem, welche Einstellung am Automaten vorgenommen wurde, entweder 3 oder 5 Leben. Das heißt, du kannst maximal 2-mal oder 4-mal sterben, bevor das Abenteuer vorbei ist. Und anders als bei anderen Spielen dieser Ära gibt es ja auch kein Continue. Also wenn die Leben verbraucht sind, ist dieser Run vorbei und man muss wieder von vorne anfangen.
Das ist schon eine ganz schöne Ansage, weil du sagst, es gibt keine Continues und diese 3 oder 5 Leben, die man je nach Schwierigkeitsgrad hat, die können wahnsinnig schnell weg sein.
Die schmelzen dahin wie Schokolade in der Sonne.
Also es ist nicht so in einer Szene, dass es da eine Todesmöglichkeit gibt, sondern im Grunde jede einzelne Eingabe kann natürlich in ein Todesszenario münden und dann lädt das Spiel die entsprechende Sterbesequenz. Das ist oft lustig. Und es ist auch kurios, teilweise zu sehen, wie Dirk dann da ums Leben kommt. Aber es kann dazu führen, dass das Spiel wirklich binnen 1, 2, 3 Minuten schon vorbei ist. Gerade wenn du zu einer Szene kommst, die du vielleicht noch nicht kennst, wo du erstmal verstehen musst, was ist denn hier eigentlich meine Aufgabe, dann geht das echt schnell. Und diese Entscheidung dafür, dass es eben auch so knallhart ist und auch den Spieler so bestraft und es keine Continues gibt, das zeigt auch schon, dass man schon ein Vertrauen in das Spiel hat, dass es eben die Spieler bei der Stange halten wird und dass die auch bereit sind, damals immer wieder Geld in den Automaten zu werfen und dass das Spiel eben sehr attraktiv ist. Das liegt meiner Meinung nach auch daran, dass es relativ abwechslungsreich wirkt, obwohl es so beschränkt ist. Also wir haben schon beschrieben, es gibt halt nur diese Möglichkeit, oben und links rechts zu drücken oder das Schwert zu schwingen. Und dann, wenn man kein Bild vor Augen hat von dem Spiel, denkt man so, na gut, was soll das denn sein? Dann ist es halt irgendwie mal in eine der Richtungen hüpfen oder auf einen Gegner schlagen. Aber das Spiel schafft es ganz gut, das sehr vielfältig wirken zu lassen. Also wir haben so ein paar Szenen jetzt schon angerissen und grundsätzlich kann man sagen, es gibt Szenen, wo eher die Geschicklichkeit im Vordergrund steht, also wo man viel vor, zurück, links, rechts springt, um Angriffen auszuweichen. In anderen Szenen zum Beispiel kämpft man mehr, weil man vielleicht auch von mehreren Gegnern hintereinander attackiert wird. Und es gibt auch Sachen, die generell nochmal die Art der Bewegung verändern. Also du hast eben schon mal dieses mechanische Pferd beschrieben, auf das man steigen kann. Und dann fliegt man eben rum. Letzten Endes lenkt man dann auch nur links, rechts, um einfach nicht gegen Wände zu fliegen. Aber es wirkt wie eine ganz andere Szene in dem Moment. Es gibt einen Abschnitt, da kracht Dirk wieder durch den Boden, landet in einem schwimmenden Fass und dann ist man in so reißenden Kanälen unterwegs und muss immer links, rechts solchen Strudeln ausweichen. Es gibt eine Szene, die ist offenkundig von Indiana Jones inspiriert. Da kommt man an so einen großen Tunnel, der aussieht wie so eine Halfpipe und dann rollen da solche riesigen Kugeln immer hin und her und dann kommt eine ganz große Kugel, die Dirk quasi verfolgt und er läuft auf mich zu, dann Richtung Bildschirm und ich muss es schaffen, dass mich weder diese Kugel einholt, noch diese anderen von links nach rechts rollenden Kugeln mich treffen. Und es gibt diese Abschnitte, die du beschrieben hast, wo man auf diese Plattformen geht, dann fallen die auf einmal in die Tiefe und ich muss schnell das schaffen, nach links oder rechts aus dem Bild hinauszuspringen. Also die schaffen das wirklich, das kurzweilig wirken zu lassen, eben wie einen guten Fantasy-Action-Film mit einem Ritter in einem mittelalterlichen Schloss. Also diese Idee verkauft es einfach gut in der Umsetzung.
Ja, komm, wir schauen uns mal eine beispielhafte Szene an, um zu beschreiben, was man da eigentlich machen muss und wie das passiert. In dieser Sequenz kommt Dirk in eine Kammer und dort steht eine Echse in Menschengestalt mit einem lila Mantel, einer Krone auf und einem Zepter in der Hand, also offensichtlich eine Art Echsenkönig. Und in diesem Raum befindet sich auch ein Goldtopf, der in der Luft schwebt und der ist offensichtlich magnetisch, denn der zieht Dirks Schwert an. Das bleibt dann an dem Goldtopf haften. Und jetzt holt der Echsenkönig mit seinem Zepter aus und schlägt nach dem unbewaffneten Dirk. Der muss sich hier also schnell wegducken. Und dann setzt Dirk zur Verfolgungsjagd auf den Goldtopf an, der vor ihm weghüpft und durch Gänge hüpft. Dann kommen immer Abzweigungen. Man muss entscheiden, in welche Richtung man ihm folgt. Das wiederholt sich ein paar Mal. Und schließlich erwischt Dirk diesen Goldtopf und kann sich sein Schwert wieder schnappen. Und jetzt kommt es zum Duell zwischen ihm und dem Echsenkönig, der ihn natürlich auch verfolgt hat. Und da haut Dirk mehrmals daneben. Und dann trifft er schließlich den König und der löst sich in einem Lichtblitz auf. Und dann kommt eine kurze Cutscene, würde man sagen, nämlich, dass Dirk sich aus dem Goldtopf seinen Rucksack mit Münzen auffüllt. Ich glaube, das ist das, was du vorhin meintest, Fabian, dass man einmal sieht, wofür er eigentlich diesen Rucksack auf dem Rücken hat. Der ist nicht auf dem Weg zur Schule, der hat sich schon auf Beute vorbereitet. Und das ist eine tolle Szene, finde ich, gleich aus mehreren Gründen. Zum einen, halten wir mal fest, das ist eine überraschende, auch ein bisschen bizarre Situation. Ein lebendiger, magnetischer Goldtopf, das ist einigermaßen originell, das habe ich noch nicht in einem Märchen erlebt. Und dann ist das aber halt einfach hervorragend, hervorragend animiert, dieser Zeichentrick. Das hat lauter kleine Cartoon-Details. Also dieser Echsenkönig, wenn er mit seinem Zepter ausholt, macht so eine richtig weite Bewegung, der schlägt mit Wucht zu, dass es ihn vom Boden abhebt und seine Krone springt dabei auf seinem Kopf herum, wie in einem Cartoon. Und dieser Goldtopf hüpft über den Boden und verliert links und rechts Münzen dabei. Und dann kommt es ja zu diesem Duell. Und da hüpfen Dirk und der König wild von links nach rechts. Und der Dirk verliert nochmal sein Schwert an diesen magnetischen Topf. Und dann schnappt es sich wieder und rammt es in die Wand. Dann bleibt es da stecken. Dann schlägt es der Echsenkönig aus Versehen heraus. Und den Moment nutzt Dirk, um es zu fangen und ihm dann den tödlichen Streich zu verpassen. Und das, was ich hier beschrieben habe, also meine Beschreibung hat vermutlich dreimal so lang gedauert, wie die eigentliche Darstellung im Spiel. Das geht super schnell, blitzschnell. In kurzen Momenten muss man also die Entscheidungen treffen. Aber wir sehen hier schon, das ist in dieser Sequenz erzählend. Und zwar nicht nur in den interaktiven Sequenzen, also wo man Entscheidungen trifft, sondern eben auch in den kurzen Cutscenes. Ich hatte schon die beschrieben, wo Dirk sich seinen Rucksack füllt. Es gibt auch nochmal einen kleinen Zwischenschnitt, das ist vielleicht eine Sekunde, wo man den fliehenden Goldtopf nochmal in Nahaufnahme sieht. Das hat keine Bedeutung für das eigentliche Spiel, sondern hier möchte das Spiel erzählen. Es möchte einen Sinn geben dieser ganzen Sequenz. Das ist ja eine in sich gekapselte Mini-Erzählung. Und dazu gehören auch spezifische individuelle Todesszenen. Man kann hier natürlich scheitern. In dem Fall sieht man kurz, wie Dirk ohnmächtig gehauen wird von dem Echsenkönig und dann von ihm weggeschleppt wird. Und dann geht's mit dem nächsten Leben weiter. Und auch hier sind Wiederholungen drin, wie du das vorhin beschrieben hast mit den Feuerseilen. Hier sieht man mehrmals die gleichen Szenen oder Animationen bei dieser Verfolgungsjagd, wenn Dirk abbiegen muss. Da wiederholen sich teilweise die Gänge, aber das ist so schnell und das ist in so dichter Taktung, dass das nicht weiter stört. Diese Szene, die ich jetzt beschrieben habe, die ist insgesamt 32 Sekunden lang und sie hat 12 Reaktionspunkte, also wo man als Spieler eine Eingabe machen muss. Und die meisten, denke ich, von euch, die Dragon's Lair im Kopf haben, haben das im Kopf als dieses ungnädige Spiel, wo, wenn du nicht sofort die richtige Entscheidung triffst, das gleich den Tod bedeutet. Und im Grunde stimmt das auch. Aber in diesen 12 Reaktionen dieser Szene akzeptiert das Spiel in der Hälfte davon, im einfachen Schwierigkeitsgrad, es gibt auch einen härteren, da sind es dann 3 von 12, mehrere korrekte Eingaben. Also wenn Dirk zum Beispiel den Goldtopf dann endlich stellt, dann muss er dahin hechten und sein Schwert nehmen und das geht sowohl mit dem Pfeil nach oben als auch mit dem Schwertknopf. Da ist das Spiel großzügiger, als man meinen sollte. Und es hat lauter so kleine Hilfestellungen, damit man trotz der hohen Geschwindigkeit dieser Sequenz die Szene einigermaßen lesen kann. Also es gibt so kleine visuelle Fingerzeige, was jetzt die richtige Reaktion wäre. Bei den Abbiegungen zum Beispiel, da sieht man entweder den Goldtopf, wo er hinläuft, oder man sieht ihn nochmal ganz kurz auftauchen aus der richtigen Richtung und man kann dann auf diesen visuellen Hinweis reagieren. Und das Spiel behält auch die Perspektive immer gleich. Also es wechselt im Laufe des Spiels durchaus mal die Kamera, wenn es aus dramaturgischen Gründen irgendwas zeigen möchte, aber immer da, wo Interaktion ist, bleibt die Kamera mehr oder weniger statisch. In diesem Fall bleibt sie immer in dieser Bühnenperspektive, wo man wie Zuschauer auf die Bühne von der Seite reinguckt. Und das Spiel hat auch Audio-Feedback. Ihr habt hier im Hintergrund Spielton gehört. Da ist immer mal wieder dieser hohe Piepton. der mir als Spieler sagt, du hast jetzt die richtige Eingabe gemacht, es geht weiter. Oder es gibt einen tiefen Summton, wo das Spiel sagt, du hast jetzt eine Taste gedrückt und ich habe das gemerkt, aber es geht hier gerade noch nicht. Diese Aktion ist hier nicht möglich. Das führt nicht zum Tod, sondern das Spiel sagt einfach, deine Eingabe kam zu früh oder das funktioniert hier nicht. Und das ist super wichtig für die Lesbarkeit eines Spiels, dass das Spiel mir auch wiederum zu erkennen gibt, gerade bei der Geschwindigkeit, ja, ich habe verstanden, was du tun möchtest. Deswegen funktioniert diese Szene sehr gut, obwohl sie so schnell ist und obwohl sie durchaus ein enges Timing erfordert. Also in diesem finalen Duell mit dem Echsenkönig, da muss man innerhalb von wenigen Sekunden mehrmals schnell die richtige Taste drücken, was in diesem Fall aber immer die Schwertaste ist. Ja, also diese Szene ist im Endeffekt ziemlich einfach, wenn man erstmal weiß, was man tun muss. Und das ist natürlich der Knackpunkt bei Dragon's Lair. Man muss das erstmal rausfinden, was man tun muss.
Genau, du hast es jetzt gerade schon gesagt, am Ende muss man mehrfach hier die Schlagtaste drücken. Das erscheint dann logisch, wenn man den weiteren Ausgang sieht, aber es gibt natürlich auch Situationen, da möchte das Spiel, also es ist jetzt nicht konkret auf diese Szene bezogen, aber es gibt auch Situationen, da möchte das Spiel vielleicht eher, dass du ausweichst, weil die Szene einfach so angelegt ist und danach noch ein anderer Bereich des Areals gezeigt werden soll und deswegen sollst du hier nicht dein Schwert verwenden. Das kannst du manchmal natürlich nicht wissen. Also das Spiel bemüht sich schon darum, dir eben diese visuellen Cues zu geben und dir auch zu zeigen durch bestimmte Bewegungen, wie hier zum Beispiel durch diesen Goldtopf, was du machen sollst. Es gelingt aber nicht immer. Aber dennoch würde ich dir zustimmen, das, was du beschreibst, ist eine sehr schöne Szene, die auch gelungen ist, wo du auch viel Dynamik drin hast, dadurch, dass du eben auch diese Sequenzen hast, dass du am Anfang ohne Schwert noch weglaufen musst, mal um die Ecke biegst und erst am Ende kommt es zu dieser Konfrontation mit dem übrigens ganz hervorragend gemachten Echsenkönig. Also auch den, ich finde, der hat sowas ganz Psychopathisches auch an sich, weil er wirkt so komplett getrieben von diesem Gedanken, er möchte dir einfach seinen Knüppel auf den Kopf hauen und das macht er auch ohne Rücksicht und es gibt ja auch diese entsprechende Sequenz, die nicht übermäßig brutal ist. Das ist auch so eine Comic-Gewalt dann, wenn man davon getroffen wird. Aber ich hatte wirklich früher und hab's auch heute noch so ein bisschen gehabt beim Spielen Angst vor diesem völlig wahnsinnigen Echsenkönig, der da hinter mir herläuft und auch so seltsame Geräusche ja auch von sich gibt. Das ist auch eine sehr, sehr schöne, schillernde Kreatur, die wir hier in diesem Spiel finden. Ich habe mir tatsächlich auch noch eine Szene rausgesucht, Christian, die ist ein bisschen anders von der Art her, weil man auf ein kleineres Areal beschränkt ist und sie etwas statischer ist in gewisser Weise, zumindest was die Bewegung von Dirk angeht. Und zwar ist es so eine Art Waffenkammer, in die wir kommen. Und wir betreten diesen Raum, wir sehen Dirk von hinten und wir sehen auf dem Steinboden um ihn herum lodern noch so ein bisschen Flammen. Wir wissen nicht genau, was der Anlass dessen ist. Also vielleicht hat hier gerade jemand irgendwie ein Ritual oder sowas durchgeführt und in diesem Raum sind Waffen, aber das können wir kaum noch richtig verarbeiten, diesen Gedanken, weil in der rechten Bildhälfte erhebt sich dann plötzlich ein Schwert in die Luft und das schimmert gelb, also auf so eine unnatürliche Art und Weise und wir wissen, okay, das ist vielleicht irgendwie verzaubert und natürlich will uns das nichts Gutes und dann verweilt dieses Schwert kurz in der Luft, also relativ weit oben und Dirk kann in der Zeit dann sein Schwert ziehen. Hier gibt es dann auch mal eine andere Kameraeinstellung. Wir sehen das Ganze jetzt quasi aus der Perspektive dieses Schwerts, also aus der Luft heraus blicken wir auf Dirk hinab und wir können schon ahnen, was jetzt funktioniert. Das Schwert rast dann hinunter auf Dirk zu. Wir sind dann wieder in der Ausgangsperspektive und schwingen unser eigenes Schwert durch die Aktionstaste und schlagen dieses Schwert damit aus der Luft und denken so, ah cool, das war's bestimmt, aber es ist nur der Anfang dieser Aufgabe, denn links löst sich dann ein Morgenstern, der an so einem Waffenregal hängt, auch der leuchtet dann und ist so purpurfarben und auch der hebt sich in die Luft. Es gibt wieder diesen Angriff auf Dirk und wir wehren das wieder ab, indem wir das Schwert schwingen. Und um das Ganze zu variieren, damit wir dann nicht dreimal das Gleiche machen, beginnt dann ein Amboss zu leuchten, der da auf dem Boden steht. Und wie so ein Amboss halt ist, der ist massiv und groß und wahrscheinlich auch schwer. Und wir denken so, ah, den kriegen wir vielleicht nicht so leicht weggehauen. Und tatsächlich müssen wir hier einmal eine Aktion ausführen, dass wir so zur Seite hechten. Und dann fliegt dieser Amboss einfach an uns vorbei und trifft uns nicht. Und dann gibt es nochmal was Vergleichbares zu vorher. Es ist ein Speer, der unmittelbar direkt nach diesem Amboss kommt, den schlagen wir weg. Und dann haben wir das Ganze aber immer noch nicht geschafft und Dirk hechtet dann auf unsere Eingabe hin auf so einen kleinen Vorsprung im Hintergrund. Das ist so eigentlich die einzig logische Eingabe, die man hier machen würde in diesem Raum. Da lodert so ein Schmiedefeuer und Dirk hält sein Schwert hinein und daneben steht so eine große, relativ massige Statue eines, ist vielleicht ein Schmied oder sowas, der das sein soll, aber mit einer großen Axt in der Hand. Und diese Statue erwacht dann zum Leben und holt aus mit der Axt. Und auch hier müssen wir nochmal mit unserem Schwert, das noch von Flammen lodert, weil wir es gerade in das Feuer gehalten haben, müssen wir gegenhalten gegen diesen Angriff. Dann erstarrt diese Statue wieder und dann öffnet sich eine Tür daneben. Und wir wissen natürlich sofort, weil das haben wir in anderen Szenen schon gelernt, okay, in diese Richtung drücken wir jetzt mal, dann können wir den Raum verlassen. Und es ist mittlerweile jetzt keine Überraschung mehr, wenn ich das jetzt hier noch ergänze. Natürlich hätte uns hier alles töten können. Also das Schwert, der Speer, der Morgenstern, der Amboss, diese Statue, die da zum Leben erweckt, sogar die Flammen auf dem Boden, die können mich, wenn ich da nicht richtig reagiere am Anfang, verbrennen. Also locker kann man hier 3 oder 5 Leben in dieser Szene verbringen. Die ist aber auch schön, weil sie ist nicht zu wild. Also man ist eher so auf einen Ort fokussiert und steht am Anfang ja auch noch viel rum und wehrt nur diese Angriffe ab. Die ist gut zu verstehen und ich mag die einfach gerne, weil da relativ viel auch passiert in kurzer Zeit und das einfach sehr schön gemacht ist, auch wie diese Statue dann lebendig wird. Das ist einfach toll und man freut sich, wenn man all diese Angriffe überstanden hat und den Raum schließlich verlassen kann.
Ja, da ist richtig was los. Das ist ein visuelles Spektakel, das vor allen Dingen zum Zuschauen toll ist. Beide Szenen, würde ich sagen, zeigen ganz gut, dass das Spiel dich allein aus technischen Gründen ja umbringen muss. Denn diese Filmsequenzen, die müssen immer weiterlaufen. Der Film muss weiterlaufen. Das kann nicht anhalten. Das Spiel geht nie in ein Standbild, das geht nie in einen Loop, sondern es zeigt immer die Filmsequenz. Und wenn die abgelaufen ist, hast du entweder die richtige Reaktion gemacht oder es geht in die Todesszene über. In jeder beliebigen Szene ist immer irgendetwas, was dich umbringen kann. Entweder ein unmittelbarer Angriff oder eine Umgebung. Wie ein Feuer zum Beispiel, und wenn Dirk nicht schnell genug reagiert, dann ist er weg. In dieser Szene mit den brennenden Seilen, an denen man schwingen muss, da beginnt Dirk ja auf einem Vorsprung und jetzt könnte man meinen, der hat ja jetzt alle Zeit der Welt, um halt das Timing abzupassen, bis er dieses erste Seil fasst. Aber damit das eben nicht passiert, damit er nicht alle Zeit der Welt hat und damit der Spieler, wird ihm der Vorsprung, auf dem er steht, unter den Füßen weggezogen. Der Stein, der bewegt sich langsam in den Felsen hinein. Das heißt, wenn man hier nicht schnell genug reagiert, dann stürzt Dirk ab. Das Spiel muss dich ständig in Situationen bringen, wo du reagieren musst. Einfach deswegen, weil es weiterlaufen muss. Und das bestimmt das Tempo und die Taktung dieser Szenen. Ich finde das, was du rausgesucht hast, diese Szene auch deswegen ganz gut, weil es auch demonstriert oder hilft zu zeigen, dass das Spiel ganz schön uneinheitlich ist in seiner Gestaltung, was dem Entwicklungsprozess geschuldet ist, auf den wir noch zu sprechen kommen werden. Aber deine Szene finde ich eine der schwierigeren im Spiel, weil die Lesbarkeit da nicht sonderlich gut ist. Hier gibt es wenig visuelle Hilfestellungen, was man jetzt als nächstes machen muss. Hier wechselt die Perspektive. Du hast das ja beschrieben. Auf einmal sieht man diese Draufsicht, was es viel verwirrender macht zu verstehen, wie der Raum eigentlich gestaltet ist. Deswegen ist es sehr leicht, hier zu sterben. Und es gibt aber umgekehrt andere Szenen im Spiel, wo das Spiel dir ganz klipp und klar sagt, was du jetzt als nächstes tun musst, durch etwas, was man eigentlich in einem Film gar nicht erwarten würde. Also zum Beispiel haben wir eine Szene, wo Dirk in einen Raum kommt, wo auf einmal Tentakel aus der Decke hervorbrechen und nach ihm schnappen. Und natürlich ist die erste Reaktion, hier das Schwert zu ziehen, dieses Tentakel abzuschlagen. Aber dann erscheinen im Laufe der Szene immer neue Tentakel von vorne aus der Decke, von oben die Treppe runter und so weiter. Und Dirk muss dem ausweichen. Und jetzt blinkt in dieser Sequenz, also im Film, ja, das ist nichts, was ein Overlay wäre oder sowas, im Film blinkt dann aber das Element auf, das als nächstes das Richtige ist. Also im Hintergrund steht ein Waffenregal und dann blinkt das kurz hell auf, um dem Spieler zu signalisieren, da sollst du jetzt hin. Und dann drückt man den Joystick nach oben, springt dahin, dann blinkt die Tür auf, die daneben ist, weil Dirk keine Waffe aus diesem Regal rausbekommt. Und dann springt er zur Tür und dann springt er zur Treppe und dann blinkt ein kleines Tischchen, das da steht, dann springt er da drauf. Also du musst eigentlich nur den Vorgaben des Spiels folgen, du musst dir gar nicht selber entscheiden. Und das ist in manchen Szenen so, auch zum Beispiel bei dem unterirdischen Fluss, da blinken dann auch die richtigen Höhlenausgänge auf, in die man da steuern muss. Manchmal ist das so, manchmal nicht. Ja, also es gibt manche Szenen, die haben das und manche nicht. Und es gibt keinen erkennbaren Grund, warum das so sein sollte, außer dass im Entstehungsprozess des Spiels Entscheidungen verändert wurden. Und dann haben sich halt die Art und Weise, wie bestimmte Szenen gestaltet wurden, verändert. Das ist generell für ein Spiel, in das so viel Aufwand geflossen ist für die Erstellung der Animation, ganz interessant auch zu wissen, dass da relativ viel noch verändert wurde. Diese Tentakelkammer-Szene, die ich gerade beschrieben habe zum Beispiel, die hatte mal einen ganz anderen Ablauf. Die hatte auch mal eine längere Cutscene, wo man sieht, wie Dirk vergeblich versucht, aus diesem Regal eine Waffe rauszuziehen und dann feststellt, dass das abgeschlossen ist. Das wurde aus der Arcade-Fassung gestrichen, weil sie gegen Ende der Entwicklung dann Kürzungsdurchgänge gemacht haben, um das Spiel schnell und temporeich zu halten. Da ist dann ziemlich viel noch rausgestrichen worden.
Ja, du hast es gerade schon mal beschrieben. Ich finde das nicht ganz so gelungen, dass es eben manche Szenen gibt, die dieses Blinken haben, um dir zu zeigen, wo sollst du konkret hin, weil das ist natürlich auch ein Behelfsmittel, weil sie dann vielleicht auch gemerkt haben, okay, das ist für den Spieler vielleicht dann doch hier zu verwirrend bei all den Optionen, die per se ja nicht viele sind, aber du hast immer noch eine relativ hohe Chance bei 5 oder 6, wenn wir das Nichtstun mitrechnen, Optionen ums Leben zu kommen. Da machen wir mal lieber sowas hin. Wenn du mich fragst, hätte man das auch besser so gelöst, dass eben irgendwas Spielimmanentes passiert. Du hast es ja vorhin ganz schön beschrieben, zum Beispiel, dass dieser Goldtopf vor dir wegläuft und rechts um die Ecke biegt und nicht links. Dann weißt du das dadurch, weil da was im Spiel passiert. Und sowas hätte man vielleicht auch in dieser Tentakelszene besser machen können, als eben einfach so ein einfarbiges Blinken, was dir sagt, okay, ich soll jetzt nicht nach den Tentakeln schlagen, sondern ich soll natürlich zu dieser blinkenden Tür springen. Es ist ein bisschen unelegant gemacht. Da hätte man auch sagen können, da fallen auf einmal 3 Goldmünzen von der Decke. Dann denke ich so, die sind vielleicht für mich als Spieler wichtig, deswegen hüpfe ich da mal hin und sammle die ein. Das wäre eine schönere Lösung gewesen. Deswegen ist das Spiel hier nicht so ganz konsistent, was das angeht. Also die Lesbarkeit, meiner Meinung nach, schwankt das stark. Finde es interessant, dass du sagst, dass das Spiel einem da oft entgegenarbeitet. Ich würde aber auch sagen, es gibt viele Szenen, die sind wirklich schwer lesbar. Und da ist diese Lesbarkeit auch ganz klar dem untergeordnet, dass man was möglichst Schönes, Spektakuläres, Filmhaftes zeigen und erzählen möchte. Und was der Spieler daraus macht oder wie sehr ihm das entgegenkommt, das war dann nicht so wichtig einfach in diesem Moment. Da stand ganz klar der Drang nach einer schönen Inszenierung weiter oben auf der Prioritätenliste als das Vergnügen des Spielers. Und das ist natürlich auch was, bei uns klingt das bisher ja alles sehr positiv. Also ich glaube, wir beide mögen das Spiel wirklich gerne und haben uns auch gefreut, das hier zu besprechen. Ich weiß, Gunnar hätte ich das gar nicht machen können, weil er verabscheut ja diese Art von Spiel. Denn natürlich ist Dragon's Lair quasi der Urvater der Quicktime-Event-Spiele. Nichts anderes ist das hier. Das ist einfach ein Film, den jemand gerne erzählen möchte, der in Summe nicht sonderlich lang ist. Weil wir haben es schon gesagt, diese Szenen, die sind oft weit kürzer als eine Minute und es gibt nur 39 davon, die teilweise auch nur gespiegelt sind. Und du hast rudimentäre Eingaben dazwischen, die du machen musst. Wenn wir das jetzt nach ganz strengen Kriterien hier als Spiel bewerten würden, wäre das natürlich nichts. Also das ist damals ja schon Leuten relativ schnell aufgefallen von wegen, okay, bei den anderen Sachen, die hier in der Spielhalle stehen, die sehen nicht so schön aus, aber da habe ich ja richtig die Kontrolle über das Spiel und ich kann das Spiel auch anders spielen im Hinblick darauf, dass ich mir einen Highscore verdienen möchte oder Sachen besonders schnell machen könnte. Auch das ist ja gar kein Kriterium, auf das du hier Einfluss hast. Das einzige Können, was du hier haben kannst, ist das korrekte Erinnern dieser Sequenz an Eingaben, die du machen musst. Und das ist das Spiel. Aber ich sage es auch jetzt schon mal, Christian, auch 40 Jahre später oder etwas über 30, nachdem ich es gespielt habe, es ist mir bei Dragon's Lair immer noch relativ egal, weil ich finde, dass das Spiel einfach so toll aussieht und dass das so eine tolle Atmosphäre hat. Und das ist natürlich eine der ganz, ganz großen Leistungen des Spiels, die auch nicht aus dem Nichts entstanden ist. Also offensichtlich, dazu kommen wir jetzt gleich noch, kamen hier nicht Menschen zusammen, deren Geschichte war, ja, die haben vorher 3 simple Pixelspiele für die Spielhalle gemacht und dann sind sie zufällig bei Dragon's Lair gelandet. Das hat eine deutlich kompliziertere Geschichte, wie hier so ein wirklich schöner interaktiver Film entstanden ist.
Ja, das Dragon's Lair, das sieht aus wie ein Reaktionsspiel und damit würde es ja auch wunderbar in seine Zeit passen, weil die Spiele, die man in der Spielhalle spielt, sind Actionspiele, also Geschicklichkeitsspiele und die haben natürlich auch viel damit zu tun, dass man richtig auf die jeweilige Situation auf dem Bildschirm reagiert. Das ist also nichts Neues in der Hinsicht. Ich meine, unser Urtypus des Spiels, das Vorläuferspiel von allem, zumindest in unserem Stay Forever-Universum, ist ja Donkey Bus. Das erste Spiel für PCs, das von Bill Gates noch persönlich programmiert wurde, das 81 rauskam. Und das ist ja ein simples Reaktionsspiel. Ne? Da erscheinen Esel auf einer Rennstrecke und man muss sein Auto nach links und rechts bewegen, um dem auszuweichen. Aber der Punkt ist, Dragon's Lair ist überhaupt kein Reaktionsspiel. Das sieht nur so aus. Ja, klar, es erfordert dir ab, in den richtigen Moment, Sekunden oder Millisekunden genau immer die richtige Reaktion einzugeben. Aber die ist ja nur zu dem gewissen Grad vorhersehbar. Was das, was du beschrieben hattest, je nachdem, wie lesbar die Szene gerade ist, je nachdem, ob das Spiel dir jetzt Hilfen gibt oder nicht, hast du überhaupt nur eine Chance, da richtig drauf zu reagieren. Und es lässt dich da natürlich in Fallen laufen. Es will ja im Endeffekt, dass du neue Münzen einwirfst. Das ist ja die Krux bei Spielautomaten. Und ich würde fast auch spekulieren, dass diese Uneinheitlichkeit in dem Design, mal diese Blink-Sachen, mal nicht, dass die das Ergebnis eines fortlaufenden Balancing-Prozesses in der Entwicklungsgeschichte sind, wie sehr helfen wir dem Spieler, wie sehr helfen wir ihm nicht, und dann haben sie mal was reingenommen und mal wieder rausgenommen. Dieses Blinken zum Beispiel, das ist was, was wir im Nachfolger Space Ace dann durchgehend haben. Also das ist etwas, was sie offensichtlich im Entwicklungsprozess identifiziert haben als eine sinnvolle Hilfestellung, die sie dann aber nicht rückwirkend angewendet haben auf alle Szenen in Dragon's Lair. Aber wenn es also kein Reaktionsspiel ist, was ist es dann? Naja, es ist ein Gedächtnisspiel. Es ist ein Merkspiel. Die Herausforderung ist eigentlich, dass du das so häufig spielst und durch mehr oder weniger Trial and Error rausfindest, was die richtige Reaktion in der richtigen Sequenz ist und dir das dann merkst, um es abspulen zu können in der richtigen Reihenfolge. Und das Spiel besteht in seinen 39 Szenen aus genau 200 Entscheidungen, also 200 Eingaben, die man machen muss. Und diese 200 korrekten Eingaben musst du in deinen kleinen grauen Zellen abspeichern. Und wenn dir das einmal gelungen ist und du die richtig abrufen kannst, dann hast du Dragon's Lair gemeistert.
Genau, dann kannst du einmal diesen Film von vorne nach hinten gucken. Das bisschen tragisch daran ist, dass man sich eben dann auch eines Teils des Spaßes selber beraubt, weil man sieht ja ganz viel von den Filmsequenzen dann gar nicht. Also du hast eine 30 Sekunden Sequenz, aber du hättest auch für die gleiche Szene nochmal 20 Sekunden Todesszenen. Das heißt, die Hälfte davon wirst du gar nicht sehen. Aber natürlich bist du der King damals, wenn du in der Spielhalle stehst und wirfst da deine Quarter rein oder deine Markstücke und kannst das dann durchspielen und siehst einfach diesen wunderschönen Zeichentrickfilm, der wirklich, ja, ist einfach State-of-the-Art-Qualität meiner Meinung nach. Und ja, du hast schon gesagt, das ist ein Erinnerungsspiel. 200 ist gar nicht so wenig, aber es wird eben dadurch auch schwieriger, dass, wie wir schon rausgestellt haben, nicht jede unbedingt sich logisch aus dem ergibt, was man sieht, sondern man muss manchmal eher ein Gespür dafür haben, wie wollen die jetzt wohl, dass diese Szene weiterläuft, und dann probiere ich das einfach mal aus. Und ja, die Versuche summieren sich natürlich dann schnell, wenn du einmal eben stirbst und dann sind deine Leben weg und dann machst du die gleichen Szenen alle nochmal. Zumal das Memorieren ja auch dadurch erschwert wird, du musst ja die Szenen für sich betrachtet lernen und nicht eine Abfolge von 200 Aktionen, da es eben durch dieses Grid, was du vorhin beschrieben hast, immer eine Variation der Reihung gibt, dieser Szenen. Also die kommen dann immer mal anders und dann musst du einfach parat haben, ah okay, das hier sind die Kanäle mit dem Fass und das ist die Szene mit dem verrückten Echsenkönig und hier wird gleich die Statue zum Leben erwachen und mich angreifen. Das sind alles Sachen, die du für sich separat einmal memorieren musst. Tatsächlich, ich habe das Spiel jetzt oft gespielt für diesen Podcast. Das ist auch das Schöne übrigens, warum mir die Beschäftigung mit diesem Spiel jetzt nochmal so Freude gemacht hat. Es ist eigentlich kein Qualitätskriterium, aber das ist ganz schön bei dieser Art von Beschäftigung mit einem Spiel. Ich habe das so oft jetzt durchspielen können, Christian, und Dragon's Lair 1, Dragon's Lair 2 und Space Ace, das kannst du mal so an einem halben Nachmittag eben machen, wo ich in anderen Spielen, die wir hier besprechen, dann vielleicht mal 10% dieses Spiels gemacht habe. Und hier denkst du so, cool, alle drei Spiele nochmal eben durchgespielt. Und natürlich lernst du Dragon's Lair dann einfach. Also wir werfen da heute ja auch kein Geld mehr rein und mittlerweile könnte ich sagen, ich bin da relativ kompetent drin geworden, dieses Spiel zu spielen. Man kriegt das schon reingeschaufelt, wie diese Szenen funktionieren. Es ist eher so gegen Ende. Also zum Beispiel die Konfrontation mit dem Drachen. Das ist eine vergleichsweise sehr, sehr lange Szene. Hier macht man viele Eingaben. Da gibt es erst viel Versteckspiel. Er spuckt dann Feuer nach einem und man muss sich immer verstecken, weil man eben auch mit dem Standardschwert, was man hat, hier nichts anfangen kann. Man trifft dann da Daphne, die in so einer Art Kapsel eingesperrt da sitzt und auf einen wartet und die sagt dann, du brauchst das Magic Sword und damit kannst du den Drachen erlegen. Und das dauert auch eine Zeit und hier kann man sehr, sehr, sehr oft sterben.
Ich finde, dass 200 Entscheidungspunkte sogar nach ziemlich viel klingt und dass das aber ein schlagender Beleg für die Leistungsfähigkeit des menschlichen Hirns und Gedächtnisses ist, dass man sich das halt doch relativ schnell draufschaufelt. Und eine der schönen Sachen an Dragon's Lair ist der zügige Kompetenzgewinn. Es dauert nicht lang, bis du halt in der Lage bist, Fortschritte zu machen, weil du die Szenen gelernt hast. Es verlangt dir ja unterm Strich echt nicht viel ab. Das Timing spielt in den höheren Schwierigkeitsgraden eine größere Rolle. Aber grundsätzlich, wenn du erstmal weißt, was du zu tun hast, scheiterst du in der Regel nicht am Timing, sondern am Abrufen der richtigen Reaktion, weil du halt vergleichsweise kurz hast, um die richtige Eingabe dann zu machen. Und dieses Spiel dauert insgesamt, also das ist eine gar nicht so leicht zu beantwortende Frage, wie lange dauert das Spiel eigentlich? Wenn du genau weißt, was du machst, dann brauchst du 12 Minuten, um es durchzuspielen. Das ist dann die Gesamtzahl der Filmlänge. In der Spielhalle damals war das länger, weil diese Laserdisc ja immer die nächste Szene anspringen muss. Dazu muss sich der Laser auch ein Stück weit bewegen auf dieser Disc. Und deswegen hast du immer so kleine Unterbrechungen. Also wenn man Videos von damals anguckt oder das Glück hat, einen Originalautomaten spielen zu können, was ziemlich selten ist heutzutage, dann bemerkt man, dass das kein nahtloser Film ist, den man da erlebt, sondern dass der immer wieder kurz durch eine Sekunde schwarzen Bildschirm unterbrochen ist, während der Laser die richtige Stelle sucht. Also brutto sind ist länger als diese 12 Minuten. Aber das ist die eigentliche Spielzeit. Und du hast schon gesagt, wenn man es perfekt spielt, dann entgeht einem einiges. Man liest im Internet unterschiedliche Sachen davon, wie viel Film da eigentlich drauf ist, wie viel Zeichentrick animiert wurde für Dragon's Lair. Da findest du 22 Minuten als häufigste Nennung. Ich habe auch 27 Minuten gelesen. Ich habe mir einen Rip von der Laserdisc mit dem Daphne-Emulator zusammen runtergeladen. Das sind die als 194 Einzelvideos drauf, diese Szenen. Und wenn man die zusammenzählt, dann ist es genau 18 Minuten und 25 Sekunden an Zeichentrick, die für Dragon's Lair animiert wurden, mit den ganzen gespiegelten Szenen und Wiederholungen drin. Das sind alles einzelne Szenen, also insgesamt an wirklich individuellen Zeichentrick wäre es noch viel kürzer, würde ich sagen, wäre es vielleicht, keine Ahnung, 10 oder 11 Minuten tatsächlich origineller Zeichentrick, der da drin ist. Und vieles wird dann halt gespiegelt, gedoppelt und so weiter. Aber das ist immer noch eine einigermaßen imposante Zahl. Und dieser Unterschied zwischen eben 12 Minuten Spielzeit und 18 Minuten 25 an Gesamtvideo, das ist einmal das Attract-Video, das vorne dran ist, aber vor allen Dingen sind das Todessequenzen. Ja, du hast also mehrere Minuten, die du dir hintereinander geschnitten angucken kannst, wie Dirk auf unterschiedlichste Art und Weise stirbt.
Und dann gibt es immer so eine tolle Sequenz, auch die hat sich mir sehr eingebrannt, wie er dann zu so einem Skelett wird und dann wieder neu zusammengesetzt wird. Also auch das audiovisuell einfach so toll gemacht, also wie das aussieht, wie sich das anhört. Ich finde, das ist direkt immer wieder eine Motivation, es dann auch nochmal zu versuchen. Also da kommt einfach so vieles zusammen, was hier in diesem Spiel dann ineinander greift in der Inszenierung. Also nicht nur, wie es aussieht, sondern auch, wie es sich eben anhört. Die Stimmen der Charaktere und Kreaturen, die hier auftreten. Die Jingles, wenn Waffen aufeinander schlagen oder wenn man auch stirbt. Oder diese kleine Fanfare, wenn man eine Szene erfolgreich abschließt. Das sind alles Sachen, die sind super motivierend. Das Spiel ist meiner Meinung nach auch mit einem guten Gespür dafür gemacht, wie müssen so Szenen eigentlich arrangiert sein, also wie gucken wir da drauf, wann findet ein Schnitt statt, wann ist vielleicht eine Einstellung auch zu lang und wirkt dann nicht mehr dynamisch, all das ist einfach tipptopp in diesem Spiel gemacht. Also da wurde sehr viel Arbeit reingesteckt, um das alles zu optimieren, damit diese Sequenzen sich eben schön weggucken. Und das, finde ich, ist auch quasi gar nicht gealtert. Also in einem 40 Jahre alten Spiel, das kann man heute noch mit genauso großer Freude sich angucken.
Das würde ich so unterstreichen. Also diese Qualität der Grafik, der Sound, der Inszenierung ist das entscheidende Merkmal von Dragon's Lair. Und das führt uns natürlich logisch zu dieser Frage, wo kommt denn das eigentlich her? Wie ist das entstanden? Wir erzählen euch jetzt die Entstehungsgeschichte von Dragon's Lair auch ein bisschen ausführlicher, weil die eine fast schon unglaubliche Aneinanderreihung von Glücksfällen ist. Das hat man selten in der Spielebranche, dass da so oft der richtige Stern am Himmel stand. Und wir beginnen diese Erzählung mit einer Firma namens Cinematronics. Wir kennen ja von vielen Arcade-Herstellern aus dieser Ära noch heute die Namen. Atari, Bally Midway, Williams in den USA, Namco, Taito, Sega und so weiter in Japan. Und Cinematronics als Name kennt man eher nicht, wenn man nicht dabei gewesen ist damals. Und dabei hat diese Firma in ihrer Geschichte aber nicht nur einmal, sondern gleich zweimal mit technischer Innovation in den Spielhallen für Furore gesorgt. Die wurde gegründet 1975 in Kalifornien von drei Männern. Zwei davon sind damals Footballspieler der San Diego Chargers gewesen. Die spielen aber keine große Rolle, die sind nach zwei Jahren schon wieder raus. Und diese Firma macht am Anfang Pong-Klone für die Spielhalle. Wir sind da ja Mitte der 70er, da ist Pong immer noch das große Ding. Da gibt's genügend Firmen, die irgendwelche Varianten davon machen. Und dementsprechend, weil es auch so viele davon gibt und so langsam sich schon eine Pong-Überdrüssigkeit auch einstellt, ist das wenig erfolgreich. Deswegen steht Cinematronics nach zwei Jahren schon wieder vor der Pleite. Und dann bekommen sie aber, Glücksfall der Geschichte, von einem externen Entwickler ein Spiel angeboten namens Space Wars. Dieser externe Entwickler, der heißt Larry Rosenthal. Und dieses Space Wars, das ist einfach ein Klon, man erkennt es auch am Namen, von Space War, das als erstes Videospiel überhaupt gilt. 1962 ist das entstanden, aber das ist nie kommerziell veröffentlicht worden. In diesem Space War, da steuert man zwei Raumschiffe aus der Draufsicht und versucht sich gegenseitig im Weltall abzuschießen. Und das Besondere ist, dass diese Variante, diese Space Wars Variante, die Cinematronics da bekommt, ein Vektorgrafikspiel ist. Und Vektorgrafikspiele brauchen einen speziellen Monitor. Die laufen nicht auf normalen Fernsehbildschirmen. Das bekannteste Beispiel von solchen Vektorgrafikspielen später wäre dann Asteroids von Atari. Das kommt aber erst später, ne? Das kommt erst zwei Jahre nach Space Wars. Dieses Space Wars ist tatsächlich das erste kommerzielle Spiel, das Vektorgrafik benutzt. Das bringt Cinematronic im November 1977 in die Spielhallen. Und das ist enorm erfolgreich. Das verkauft 10.000 Automaten und nach einer Hochrechnung der Branchenmagazine Replay und Playmeter ist das der Automat, der im Jahr 1978 den besten Umsatz für seine Betreiber erzielt. Also ein Hit. Und damit hat Cinematronics wirklich Glück gehabt, weil das haben sie nicht selber entwickelt, das haben sie, wie gesagt, eingekauft. Sie haben auch das Glück, dass sie das kurz vor Space Invaders rausbringen. Space Invaders löst ja dann diese goldene Ära aus und bläst alles andere weg. Und sie haben aber halt vorher noch ihren Hit, haben dann noch die Alleinstellung im Markt. Und diese technische Innovation durch die Vektorgrafik, das ist auch etwas, was in der Spielhalle dann tatsächlich über einige Jahre hinweg erhalten bleibt. Also ich habe schon Asteroids erwähnt, aber auch sowas wie Battlezone oder Star Wars. Das sind dann Spiele, die auf Vektorgrafik basieren und die ihrerseits große Hits werden, die von anderen Herstellern kommen, also von Atari in diesem Fall. Nach dem Erfolg also von Space Wars setzt Cinematronics erstmal weiter auf diese Vektorgrafik-Technologie. Den Larry Rosenthal, der das entwickelt hat, den stellen sie dann an, übernehmen dann irgendwann auch seine Patente und sie haben durchaus weitere Erfolge mit Vektorgrafik-Spielen. Star Castle zum Beispiel, das kommt 1980 raus, das ist dann wieder ein großer Erfolg für sie. Das profitiert natürlich dann schon davon, dass Spiele wie Asteroids schon erfolgreich waren in der Arcade und sie leben auch von ihren Patenten auf diese Vektorgrafik, also zum Beispiel verklagt Cinematronics Atari, weil die auch Vektorgrafik in Asteroids und Lunar Lander und so benutzen. Die beiden Firmen einigen sich dann außergerichtlich. Ja, und da geht Cinematronics so gut in diese Ära auf Basis ihrer Vektorgrafikspiele, dass sie dann 81 auch eine riesige, hochmoderne Produktionshalle errichten, um Automaten herstellen zu können. Bis zu 400 Stück am Tag können die dort produzieren. Das ist also ein enormer Wert. Aber wir sind auch wirklich hier in der Boomphase der Spielhalle in den USA. Und das Problem ist nur, Cinematronics kann zwar diese ganzen Automaten herstellen, ihnen fehlen aber gute neue Spiele, die sie da auch reintun können. Die Entwicklungsabteilung ist nicht so gut organisiert, das ist also ein bisschen chaotisch. In der Not kauft Cinematronics dann Spiele aus Japan ein, die sich dann aber als Flop im Markt erweisen. Auch die eigenen Titel nach Star Castle zünden nicht mehr und im August 1982 ist Cinematronics dann pleite und meldet Insolvenz an.
Ja, und das, Christian, könnte die erste Stelle sein, an der diese Geschichte von uns einfach abbricht und wir in einer alternativen Realität unterwegs sind, in der wir niemals über Dragon's Lair sprechen werden, weil dieses Spiel einfach gar nicht existiert. Aber parallel dazu, zu diesem Auf und Ab bei Cinematronics, passiert an anderer Stelle in Kalifornien auch noch was. Da ist ein Mann namens Don Bluth. Der arbeitet in den 70ern bei Disney als Zeichner an verschiedenen Filmen wie zum Beispiel Dornröschen und im Jahr 1979 im September verlässt er dann Disney zusammen mit zwei Kollegen und gründet seine eigene Zeichentrickfirma namens Don Bluth Productions. Die Firma macht damals durchaus Schlagzeilen, weil unmittelbar nach der Gründung verlassen noch 9 weitere Leute Disney und schließen sich alle der Firma von Don Bluth an. Darunter sind alle 7 Animatoren, die Disney damals beschäftigt. Die sind unzufrieden mit der Massenproduktion bei Disney und wollen mehr Zeit in die Qualität des Zeichentricks stecken. Das Gute für die Firma ist, es gibt schon einen Auftrag, nämlich für einen Mäuse-Zeichentrickfilm namens Mrs. Brisby und das Geheimnis von Nim. Daran arbeitet man bei Don Bluth Productions dann 2 Jahre und der Film kommt 1982 in die Kinos. In der Kritik kommt er inhaltlich gar nicht mal so gut an, eher so mittelmäßig, aber bei der audiovisuellen Qualität, da ist man sich einig. Die Animationsqualität sei auf dem Niveau von Disney und wirklich top-notch. Das Problem für das Geheimnis von Nim ist, dass parallel E.T. in den Kinos läuft und dagegen geht man leider komplett unter. Und ja, Don Bluth Productions ist eigentlich eine Firma für abendfüllende Kinofilme, aber nebenbei machen sie auch kleinere Projekte. Zum Beispiel gibt es 1980 schon einen Rollschuh-Fantasy-Musical-Kinofilm namens Xanadu mit Olivia Newton-John. Und darin ist eine Sequenz enthalten, die von Don Bluth Productions animiert wurde. Da verwandeln sich die Hauptdarsteller in Zeichentrickfiguren und huschen dann so gut 2 Minuten lang durch eine Fantasy-Landschaft. Und hier ist ganz interessant, wenn wir uns mal das Zeichentrickabbild von Olivia Newton-John angucken, dann hat das einen wallendlangen Pferdeschwanz. Es trägt einen dunklen Body und ein durchsichtiges Glitzerkleidchen. Und so im Hinterkopf können wir uns diese Kleidungskonfiguration schon mal abspeichern. Es gibt nach dem Geheimnis von Nim ein neues Projekt, nämlich einen Märchenfilm namens East of the Sun, West of the Moon. Jetzt ist aber Nim nicht so gut gelaufen und Bluth tut sich schwer damit, Investoren zu finden. Und dann ruft auch noch die Gewerkschaft der Animatoren im August 82 zu einem Streik auf. Die Branche liegt dann lahm über etwa 2 Monate. Bluth schafft dann zwar eine Einigung mit der Gewerkschaft und es wird ein Vertrag geschlossen, der seinen Animatorinnen und Animatoren eine Erfolgsbeteiligung garantiert. Aber das Klima für diese Art von Film ist jetzt nochmal gerade ein bisschen schwieriger geworden. Es gibt weitere Investoren, die hier abspringen, weil sie auch befürchten einfach, dass der Film letztendlich dann zu teuer wird. Und so, naja, sind wir jetzt Ende 1982 angekommen und nach Cinematronics steht jetzt auch Don Bluth Productions vor der Pleite. Und dann passiert aber etwas, was Don Bluth mal wie folgt geschildert hat.
At that time, there was a young man who came to us and he says, our company called Advanced Microcomputers would like to do an arcade Laserdisc game. I thought, fantastic. And then I learned some figures about the arcade. Basically, they had about $9 billion last year, which is 3 times the movie industry. And I said, that's where the audience is. They're in the arcades.
Ja, dieser Mann, von dem er da spricht, der da reinmarschiert kommt, der heißt Rick Dyer. Und dieser Rick Dyer, der ist zu dieser Zeit ein Geschäftsmann in der Spielebranche. Der ist da reingekommen, weil er schon als Kind gerne gebastelt hat. Seine Eltern haben ihn so als Bastelkind beschrieben, der schon zu Schulzeiten mit Elektronik experimentiert hat, Roboter gebaut hat und so weiter. Dann studierte er in den 70ern an der California Polytechnic State University in Kalifornien, also das Analogum zu einer technischen Universität bei uns, und arbeitet dann nach seinem Abschluss erstmal bei Mattel, dem Spielzeughersteller, unter anderem auch an der Intellivision, an der Spielkonsole von Mattel. Ende der 70er machte sich mit einer eigenen Firma selbstständig, die nennt er Advanced Microcomputer Systems, also AMS. AMS werden wir sie auch in der Folge nennen. Und das ist schon eine Spielefirma. Und zwar das, was man heutzutage eine Work-for-Hire-Firma nennen würde, also eine Firma, die Auftragsarbeiten für andere, größere Hersteller macht. In diesem Fall heißt der Hauptkunde von AMS Entex. Das ist ein Spielwarenhersteller, der ab 1980 elektronische Handhelds rausbringt. Also das sind so kleine Spiele, die man mit Nintendos Game & Watch vergleichen könnte. Die Game & Watch-Spiele sind ja LCD-Spiele mit diesen Flüssigkristall-Displays. Hier die Entex-Spiele haben eine andere Display-Technologie. Die setzen eher auf LEDs oder auf Fluoreszenzanzeigen. Aber grundsätzlich ist es das gleiche Prinzip. Und Entex lizenziert sogar Arcade-Spiele der damaligen Zeit, also sowas wie Defender oder Pac-Man, und macht daraus super simple Handheld-Versionen, die natürlich krass abgespeckt sein müssen. Und diese Spiele müssen ja irgendwo herkommen. Wer macht die? Das macht Rick Dyer mit seiner Firma AMS. Der liefert also die Schaltlogik, die Spiele, und MTEX produziert und verkauft dann die Geräte. Und das ist ein echt gutes Geschäft. Das läuft vor AMS hervorragend. Und so wächst Dyers Firma dann innerhalb von kurzer Zeit auf ungefähr 40 Mitarbeiter an. Wir können uns auch seine Stimme mal anhören. Der Ausschnitt stammt aus einem Fernsehbericht kurz nach dem Erscheinen von Dragon's Lair. Und ich denke, da hört man auch ganz gut, dass der Dyer jetzt nicht die gleiche charismatische Präsenz eines Don Bluth hat, sondern eher aus, sagen wir mal, dem Nerdlager kommt.
We're in the entertainment business. And no one had really come out with anything new. A new novelty, something. And people were sick of computer graphic games that didn't have appeal. They're tired of it. They wanted something a little more real.
Genau, jetzt hast du schon beschrieben, die machen so simplifizierte Handheld-Versionen von bekannten Arcade-Spielen. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was Rick Dyer so antreibt. Er hat im Grunde ein anderes Herzensprojekt, was er gerne verfolgen würde. Und während seines Studiums hat er auf einem Mainframe-Rechner bereits das erste Text-Adventure der Welt kennengelernt, nämlich Colossal Cave Adventure von Will Crowther und Dan Woods. Dyer ist fasziniert von der interaktiven Komponente dieses Spiels, aber was er nicht toll findet, ist die reine Textdarstellung. Und in seinem Kopf entwirft er die Vision eines interaktiven Fantasy-Abenteuers, das die Geschichte aber nicht mehr in Textform, sondern eben in Bildern erzählt. Und natürlich hat er auch die Wirtschaftlichkeit im Hinterkopf und er möchte das natürlich nicht machen für einen Großrechner in einer Uni, sondern jeder und jede soll das zu Hause spielen können. Dieses Projekt geht er dann auch an, 1979, aber er hat einen Techniker-Background und er ist kein Programmierer. Er unternimmt ganz abenteuerliche Versuche, Geräte herzustellen, die diese Version umsetzen können. Das erste ist ein Gerät, in das eine kleine Papierrolle eingespannt wird, wie in eine Registrierkasse. Und darin befinden sich Bilder mit dazugehörigem Text. Und diese Maschine, die spult dieses Band mit den Bildern dann vor und zurück und der Spieler wählt auf beschrifteten Tasten so Grundbefehle aus, wie zum Beispiel die Himmelsrichtung oder auch springen oder etwas öffnen. Im Grunde ist das ja ein maschinelles Abenteuerspielbuch. Danach hat er dann eine Maschine mit einem Filmband, dessen Bilder werden auf eine Oberfläche projiziert, also das, was einigermaßen konventionell ist im Vergleich. Und dann versuchen er und die Mitarbeiter bei AMS sich auch an einer Version auf Basis einer VHS-Videokassette. Aber egal, wie er das angeht, alle Optionen, die sind langsam und unflexibel. Also egal, ob das jetzt die Papierrolle ist, der Filmstreifen oder das VHS-Band, bis da die richtige Stelle erreicht ist, also bis dahin gespult wurde, dauert das einfach mehrere Sekunden und das zerstört natürlich die Flüssigkeit dieser Erzählung, die er da gerne machen möchte. Und dann ist da ja auf einer Elektronikmesse und sieht die Laserdisc. Und die hat einen ganz großen Vorteil gegenüber den Bandmedien, nämlich Random Access. Also das heißt, man kann sehr schnell auf beliebige Stellen auf diesem Datenträger zugreifen. Das würde ihm entgegenkommen für seine Vision, hat aber einen großen Nachteil. Die Laserdisc-Technologie ist damals noch viel zu teuer. Da kann er kein Heimgerät herstellen. Also man könnte das bezahlen, aber nicht in einem vernünftigen Rahmen, dass das im Massenmarkt irgendwie eine Durchdringung erreichen würde. Es würde wahnsinnig teuer werden. Und dann sieht er parallel aber, na gut, wir können das vielleicht nicht nach Hause bringen, aber was ist denn mit den Arcades? Da wird doch gerade auch viel Geld gemacht, da passiert was. Und jetzt trifft er die Entscheidung, er möchte dieses interaktive Fantasy-Abenteuer machen, auf Laserdisc-Basis und für die Spielhallen.
Und mit Spielhallen kennt er sich schon aus, denn er kommt ja aus der Spielebranche und er hat zu diesem Zeitpunkt schon einen Auftrag für ein Arcade-Spiel. Denn seine Firma AMS entwickelt, also wieder mal als Auftragsarbeit, ein Spielhallenspiel für einen neuen Kunden. Dieses Spiel heißt Sizzix, also ZZYZYXX. Das ist ein unfassbar bescheuerter Name. Das ist gleichzeitig der Name des Helden in diesem Spiel, der sich da durch so ein 2D-Labyrinth bewegt und Geschenke für seine Freundin einsammelt. Das sieht aus wie jedes beliebige Arcade-Spiel dieser Ära. Komplett vergessenswert. Das kommt dann im November 82 raus und das floppt auch in den Spielhallen.
80% daran ist der Name übrigens schuld. Wie hast du das eben ausgesprochen?
Sizzix habe ich es ausgesprochen.
Warum macht man das? Stell dir mal vor, Mario hätte nicht Mario geheißen, sondern Sizzix. Ich glaube nicht, dass wir heute Super Sizzix Land gerne spielen würden oder Super Sizzix Kart. Mit so einem Namen, du verurteilst so ein Spiel einfach von vornherein zum Scheitern. Das nur kurz unprofessionell von mir am Rande hier eingeworfen.
Die anekdotische Anmerkung dazu ist, in dieser Ära werden ja Spiele oder vor allen Dingen auch Firmen gerne mal danach benannt, dass sie in alphabetisch sortierten Listen möglichst weit oben stehen. Also bekannterweise heißt ja Activision so, damit sie vor Atari stehen, und Acclaim heißt so, damit sie vor Activision stehen. Und dieses Spiel hier steht zuverlässig immer am Ende von diesen Listen mit diesem Namen. Möglicherweise war das Absicht. Wie auch immer, es hilft natürlich nichts. Also das Spiel ist ein Rohrkrepierer, das muss uns auch nicht weiter interessieren. Das Interessante ist, die Firma, für die AMS das macht, das ist Cinematronics. Das ist dieser Hersteller, der da gerade in der Insolvenz ist. Insolvenz heißt ja nicht automatisch, dass die Firma abgewickelt wird, sondern in dem Fall ist Cinematronics da gerade in der Umstrukturierung. Die müssen Kosten reduzieren, aber die betreiben ihr Geschäft schon weiter. Und in dieser Umstrukturierungsphase bringen sie also dieses Sysix raus, in der Hoffnung, dass ihnen das Geld bringt, was dann nicht passiert. Aber weil Rick Dyer eben schon Kontakt zu Cinematronics hat, erzählt er ihnen von seinem Laserdisc-Projekt, also von diesem Fantasy-Abenteuerspiel auf Basis der Laserdisc. Und Cinematronics, ja, für die es ja gerade ums Überleben geht, die finden das schon ganz interessant, diese Idee, aber sie halten sie für fehlgeleitet, denn was dem Dyer hier vorschwebt, ist schon so eine Art Adventure. Also, na, du hattest das ja vorher beschrieben mit Himmelsrichtungen und Inventar und sowas, nur aber halt mit Bewegtbild von der Laserdisc. Und Cinematronics sagt nicht zu Unrecht, ja, schön und gut, aber für die Spielhalle taugt das nicht. Dort müssen die Spiele schnell sein, da müssen sie actionreich sein. Daraufhin ändert Dyer mit seiner Firma AMS das Konzept. Das Fantasy-Szenario bleibt, aber aus dem Adventure-Spielprinzip wird jetzt ein Geschicklichkeitsspiel, und das ist der Ursprung von Dragon Slayer.
Das heißt, hier ist eine Allianz hergestellt zwischen Rick Dyer und Cinematronics. Dyer und Co. werden das Spiel entwickeln und Cinematronics wird es dann herstellen und vertreiben. Die Probleme sind an dieser Stelle aber noch nicht gelöst. Also der Dyer hat zwar Ingenieure und Programmierer in seiner Firma, die können um so einen Laserdisplayer herum auch einen Spielautomaten bauen. Das ist ja ansonsten ja auch bewährte Technik, die da zum Einsatz kommt. Also der Z80-Prozessor ist da drin und das kriegen sie hin. Und er hat sogar Spieldesigner, aber was er nicht hat und was er braucht für seine Idee einer tollen, schillernden Fantasy-Abenteuergeschichte, das sind Grafiker. Und davon bräuchte er wahrscheinlich nicht einen, sondern er bräuchte eine Menge, weil das Ganze soll ja auch möglichst filmhaft wirken. Es ergibt sich dann auch hier wieder eine sehr glückliche Fügung, durch die Rick Dyer eine Option findet. Und zwar geht er im Juli 82 mit seiner Frau Jen ins Kino. Und da gucken sie einen Zeichentrickfilm, und das ist Mrs. Brisby und das Geheimnis von Nim. Dyer findet den Film toll. Also ob er den inhaltlich toll findet, das ist jetzt nicht überliefert, aber er ist auf jeden Fall begeistert von der Qualität der Animation, die er hier sieht, und genauso stellt er sich das auch für sein Spielprojekt vor. Und dann geht er einfach hin und sagt, ach, ich spreche mal mit dem Studio, was hier verantwortlich ist, und so landet er bei Don Bluth Productions. Da ist nach wie vor die Lage natürlich nicht so rosig im Jahr 1982, da waren wir ja schon. Die Geschäfte laufen schlecht und es gibt auch nicht die Perspektive für ein Anschlussprojekt. Der Dyer kommt dann da an mit seiner etwas sicherlich eigensinnigen Idee dieses Fantasy-Abenteuers auf Laserdisc, aber Don Bluth ist dafür offen, weil tatsächlich denkt er, naja, damit existieren wir vielleicht erstmal weiter, kriegen ein bisschen Geld rein und dann irgendwann können wir auch wieder einen richtigen Film machen. Das Dragon's Lair, wie es dann heißen wird, ist also für Don Bluth zunächst mal jetzt kein Herzensprojekt, sondern das ist eine rationale Geschäftsentscheidung, so ein Lückenfüller, um diese schwierige Zeit zu überbrücken. Aber das ist ihm an der Stelle egal, er möchte ja weitermachen mit seiner Firma und deswegen sagt er zu.
Ja, und damit sind unsere drei Parteien zusammen, und man muss das hier nochmal deutlich sagen, das ist einfach ein Riesenglück, dass der Rick Dyer hier mehr oder weniger zufällig zwei Firmen findet, die genau in dem Moment händeringend ein neues Projekt brauchen und die auch nicht mehr viel zu verlieren haben. Die stehen Ende 1982 vor dem Ruin und deswegen vermutlich auch bereit sind, sich in dieses Wagnis zu stürzen, weil das ist ja was völlig Neues. Niemand hat Erfahrung mit Laserdisc-Automaten, mit dieser Art von interaktiver, filmischen Darstellung. Der Dyer ist vorher mit seiner Idee nicht nur bei Cinematronics aufgeschlagen, der hat auch bei den ganzen großen Herstellern der Branche angeklopft und die haben ihm alle die Tür gezeigt. Niemand war bereit, da zu investieren. Also das muss diese kleine Allianz machen. Die finden sich zusammen, aber in einer ungewöhnlichen Konstellation, denn normalerweise wäre das jetzt hier eine klassische Kette von Auftragsarbeiten. Also Cinematronics als der Publisher würden AMS beauftragen, das Spiel zu entwickeln, und AMS wiederum würde Don Bluth Productions beauftragen, diese Filme herzustellen. Nur in diesem Fall hat keiner das Geld, um jeweils den anderen zu bezahlen. Also Cinematronics kann AMS nicht finanzieren und AMS kann sich den Zeichentrick von Bluth nicht leisten, nicht mal ansatzweise. Der Don Bluth hat das damals in Interviews auch vorgerechnet, dass eine Minute Trickfilm in Kinoqualität Anfang der 80er Jahre $100,000 kostet. Und die peilen für das Spiel also so eine Laufzeit von 20 Minuten an. Das wären dann so um die $2 Millionen, die man dafür bräuchte. Das ist heller Wahnsinn. Ja, weder hat irgendjemand in dem Trio so viel Geld, noch wurde jemals so viel Geld in ein Arcade-Spiel investiert. Also da kosten Arcade-Spiele, da reden wir nicht von der Produktion der Automaten, sondern von der Herstellung des eigentlichen Spiels, ja, keine Ahnung, vielleicht einen hohen fünfstelligen Betrag, lass es einen niedrigen sechsstelligen sein, aber doch nicht Millionen. Aber das Geld ist einfach nicht da. Und aus dieser Notsituation heraus gründen diese drei Firmen also gemeinsam eine neue Holdinggesellschaft, die nennen sie Starcom, über die das Spiel dann vertrieben werden soll, und an diesem Starcom hält jede der drei Firmen ein Drittel. Das ist also eine Wette auf die Zukunft. Falls das erfolgreich sein sollte, das Dragon's Lair, dann profitiert jede der drei Firmen im gleichen Maße daran. Und das ist also eine gute Basis, aber das bringt ja immer noch kein Geld. Also was jetzt fehlt, ist jemand, der da noch Geld reingibt.
Genau, also erstmal eigentlich eine clevere Lösung, die hier alle Beteiligten gefunden haben, dass sie sagen, okay, wir machen diese Holding, wir alle profitieren später davon, zeugt für mich auch von einem gewissen Optimismus. Vielleicht ist es auch jeweils ein bisschen, zumindest bei einigen der Parteien, die Verzweiflung, weil zu sagen, ja, wir gründen da so eine Holding, aber wir wissen gar nicht, ob unser Projekt, was total teuer und auch nicht erprobt ist, es gibt ja kein vergleichbares Projekt, auf dem sie hier aufbauen könnten oder aus dem sie Rückschlüsse ableiten könnten, das ist schon ein Wagnis, was sie hier alle auch eingehen, aber sie lassen sich davon nicht abhalten und der Rick Dyer geht los. Er ist im November 82 auf der Branchenmesse der Amusement and Music Operators Association in Chicago und sucht da nach Investoren. Die findet er nicht direkt, er sieht aber was anderes und er fällt fast vom Stuhl vor Schreck. Da ist nämlich ein japanischer Spielhersteller vor Ort, Sega, und Sega zeigt da den ersten Laserdisc-Spielautomaten und der heißt Astron Belt. Jetzt ist Dyer konsterniert, weil er denkt so, das ist ja genau das, was wir eigentlich auch machen wollen. Sind wir jetzt vielleicht schon zu spät dran, bevor wir überhaupt nur das Geld haben, um unser Projekt umzusetzen? Das Gute an der Stelle ist, was Sega zeigt, das ist ein Prototyp. Die haben noch kein fertiges Spiel. Astron Belt soll auch erst 1983 auf den Markt kommen, kommt dann auch erstmal nur in Japan. Das dauert ein bisschen länger, bis das in den Westen kommt, also noch hat Dragon's Lair Zeit, das erste Spiel dieser Art zu werden. Und so kehrt er da ja jetzt nicht mit Geld zurück, aber dafür mit einem Zeitlimit im Nacken. Sie möchten nämlich unbedingt Astron Belt schlagen. In der Zwischenzeit gelingt es aber Don Bluth, einen Investor zu finden. Und der ist bereit, immerhin $300,000 in dieses Projekt zu stecken. Jetzt hast du schon vorgerechnet, was sowas eigentlich kostet. Das heißt, die $300,000, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Das reicht im Grunde für einen Prototypen mit gerade mal 5 Minuten Zeichentricksequenzen. Das sind auch nur deswegen 5 Minuten, weil Don Bluth Productions, die arbeiten sparsam und die haben auch wenig Vertonungsaufwand im Vergleich zu einem Kinofilm und eventuell übernehmen sie einfach auch Konzepte oder Sachen, die aus vorherigen Arbeiten schon bestanden. Da wäre ein Beispiel, was wir hier nennen können, das Outfit von Prinzessin Daphne. Die trägt einen langen, wallenden Pferdeschwanz, einen dunklen Body und darüber so ein durchsichtiges Glitzerkleid. Also genau das, was die animierte Version von Olivia Newton-John in Xanadu vorher schon getragen hat. Also da sind sie sich nicht zu schade, das wird auch den wenigsten Leuten auffallen zur damaligen Zeit, weil es ist ja auch ein schönes Outfit und sieht alles cool aus. Das werden sie wahrscheinlich schon wieder verwendet haben. Und so wollen sie dann auch nicht weiter Zeit verlieren und im November 82 fangen sie dann tatsächlich an mit der Arbeit an Dragon's Lair.
Ja, also die Zeit läuft. Jetzt haben AMS und Don Bluth Productions 4 Monate Zeit, um einen funktionierenden Prototypen zu bauen. Und zwar deswegen 4 Monate, weil nämlich im März 1983 die nächste große Messe ansteht, die Amusement Operators Expo, die da auch wieder in Chicago ist. Und dort will dieses Firmentrio den Prototypen zeigen, um dann schon mal Vorbestellungen anzunehmen und sich irgendwie auch die Finanzierung der restlichen Entwicklung zu sichern. Denn die $300,000 decken ja nur einen Bruchteil des Budgets ab. Und angesichts dieser knappen Zeit und auch der Tatsache, dass das ja natürlich für alle Beteiligten irgendwie ein erstes Mal ist, vor allem mit dieser Technologie, entsteht Dragon's Lair mehr oder weniger on the fly, wie Rick Dyer das später genannt hat. Also anders gesagt, das Haus wird geplant, während es schon gebaut wird. Das merkt man dem fertigen Spiel dann auch an. Wir haben ja vorhin schon einige von den Inkonsistenzen beschrieben. Die Arbeitsteilung ist so, dass das Spiel entwickelt wird von Rick Dyer's AMS und Don Bluth Productions. Cinematronics, die stellen zwar ein paar Ingenieure als Helfer ab, aber die kommen kaum zum Einsatz. Also die sind wirklich in erster Linie dafür da, um dann die Automaten herzustellen und zu vertreiben. Bei AMS, bei Rick Dyer, entsteht das eigentliche Spiel. Also das ganze Szenario, die Handlung, die Spielmechanik, das denken sich seine Designer aus. Das sind tatsächlich drei Stück, die da dran sitzen. Der Rick Dyer selbst ist gar nicht so tief in dem Design involviert, sondern er hat da einen Designer namens Victor Penman, der federführend ist, und der wird unterstützt von Darlene Waddington und Marty Folger. Und die planen dann zum Beispiel die Räume, die lassen daraus Storyboards anfertigen und die schicken dann das alles rüber an Don Bluth. Und dort entstehen dann die eigentlichen Zeichentricksequenzen. Und auch nur die Zeichentricksequenzen. Also es ist nicht so, als ob Don Bluth und sein Studio was mit der Planung der Spielmechanik zu tun hätten, sondern die sind eine ausführende Instanz. Aber die bestimmen den Stil der Grafik und das Aussehen der Charaktere. Das machen auch die Chefs persönlich. Also wie zum Beispiel Dirk der Ritter und Daphne die Prinzessin aussehen, das definieren in diesem Fall Don Bluth und John Pomeroy. Das sind zwei der Gründer von der Firma. Die Ausarbeitung übernimmt dann ihr Stab an Animatorinnen und Animatoren. Das ist klassisches Zeichentrickhandwerk. Da werden erst Strichzeichnungen auf Folien angefertigt von Charakteren und beweglichen Elementen. Dann werden die von Hand koloriert. Parallel dazu malen Künstler die Hintergrundbilder. Das wird viel mit Airbrush gearbeitet. Und dann gibt's einen Cutter. Der baut das zusammen, also ein Hintergrund drüber die Folien für die beweglichen Elemente, dann wird da ein Bild belichtet, 24 Einzelbilder für eine Sekunde Film und so weiter. Und man muss dazu sagen, übrigens, das ist noch ein kleiner Randaspekt, so eine Sekunde Film besteht natürlich immer aus 24 Einzelbildern, aber das heißt noch lange nicht, dass bei einem Zeichentrickfilm wie Dragon's Lair auch wirklich 24 unterschiedliche Bilder pro Sekunde drin wären. In der Regel sind das 12 oder auch mal nur 8. Das heißt, das gleiche Bild wird zwei- oder dreimal hintereinander geschnitten und dann kommt das nächste. Das variiert aber bei Zeichentrick ständig, je nachdem, wie flüssig die jeweilige Szene gerade sein muss. Also wenn zwei Charaktere sich miteinander unterhalten, das alles recht statisch ist, dann brauchst du keine 24 Einzelbilder. Wenn irgendwas Dramatisches, Schnelles passiert, ein schneller Kampf oder sowas und das Ganze flüssiger sein muss, dann darf es auch mal mehr sein. Und so ist es auch bei Dragon's Lair. Also die Zahl der Bilder, der Frames pro Sekunde, der wirklich einzeln gezeichneten Bilder, die variiert da, je nachdem, wie flüssig die Sequenz sein soll. Aber insgesamt ist Dragon's Lair ein ziemlich flüssig animiertes Spiel.
So, wie sich das jetzt darstellt, klingt es ja eigentlich nach einer sehr logischen und vielleicht auch harmonischen Zusammenarbeit, weil eben alle Firmen ihre individuellen Kompetenzen hier einbringen können. Tatsächlich gibt es da aber natürlich Spannungen und Probleme zwischen AMS und Don Bluth, weil die Firmen haben natürlich nicht so wirklich ein Verständnis für das, was die jeweils anderen machen. Also Don Bluth zum Beispiel und dessen Mitarbeitende, die haben keine Ahnung von Spielen. Also Bluth, der kennt damals nicht mal das Wort Programmieren. Er hat in dem Interview später mal gesagt, bei einem Programm, da denkt er an ein Programmheft aus dem Kino oder Theater, aber er hatte gar keine Idee, was das damals bedeutet, etwas zu programmieren, und dementsprechend hat er das als eine Geschichte gedacht, die eben erzählt werden soll. Es geht um einen tollpatschigen Ritter, der so ein bisschen auch dazu neigt, sich selbst zu überschätzen und der so auch mit ein bisschen Glück durch diese Burg des Drachen stolpert und dann, wenn es ganz, ganz glücklich läuft, eben diese Gefahren überlebt und am Ende die Prinzessin retten kann. Und die Animatoren von Don Bluth, die haben zwar Storyboards von AMS vorliegen, aber daran halten sie sich nicht zwangsläufig. Also die werden dann auch gerne mal frei interpretiert, damit das eben am Ende glaubwürdige und in die übergeordnete Story passende Sequenzen ergibt. Die Designer bei AMS, die haben natürlich eine andere Perspektive. Für die ist Dragon's Lair ein Spiel, also eine Abfolge von Entscheidungen, die jemand trifft, der davor sitzt und das eben spielen möchte. Und die sind dann wiederum so ein bisschen irritiert darüber, was sie von Don Bluth Productions zurückbekommen, weil die Szenen eben verändert sind. Und das passt dann auch im schlimmsten Fall gar nicht mehr zu der Spielerentscheidung, die hier eigentlich getroffen werden sollte. Und dann passiert AMS noch etwas Ungünstiges. Sie merken nämlich auf ihrer Seite viel zu spät, dass einige von den vielen, vielen Todessequenzen zu lange dauern. Und das sind ja immer Sachen, die zwar schön anzusehen sind, aber der Spieler ist in der Zeit zur Passivität verdammt. Das ist überhaupt ein bisschen ein kleines Problem dieses Spiels, dass man viel eben auch zuschaut und wenig macht. Aber gerade in den Todessequenzen, das ist ja reines Zuschauen. Und dann müssen sie als Folge dessen nochmal eine Menge bereits fertiger Animationssequenzen einkürzen. Jetzt merkt ihr hier schon, das ist damals ein sehr hemdsärmeliges Projekt. Also alle Beteiligten an dieser Kooperation, für die ist das neu. Und was sie herstellen, das ist ja auch neu. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, es gibt eben kein Vorbild für diese Art von Spiel. Aber das Gute ist dann, alle, die hier mitarbeiten, die nehmen das Projekt sehr ernst. Also es geht natürlich auch um die nackte wirtschaftliche Existenz. Und deswegen wollen die alle auch, dass das gut wird und sich im Idealfall auch gut verkauft. Und ich habe vorhin schon mal gesagt, dass Don Bluth das zwar mehr als so eine Überbrückungsarbeit sieht, weil er eigentlich gerne Filme machen möchte, aber dennoch packen die hier alles rein. Und die machen das nicht so nebenher und ein bisschen schluderig, sondern das soll schon alles richtig, richtig schön aussehen und eben auch der Qualität entsprechen, die man sich von Don Bluth erwartet.
So, jetzt haben wir aber noch eine wichtige Komponente, die ja fehlt, um das Spiel zu machen, nämlich die Technik, also den Laserdisc-Player und das darum gebaute Spiel. Die Programmierer und Techniker, die hat Derek Dyer bei seiner Firma AMS. Die entwerfen die Platine. Du hattest schon gesagt, da ist der Z80-Prozessor drauf. Das ist einfach der Standardprozessor dieser Ära. Da ist ehrlich gesagt nichts Besonderes dran an dieser Technologie. Das Besondere ist der Laserdisc-Player, der in diesem Automaten drinsteckt. Und da stellt sich die Frage, welcher Laserdisc-Player soll das eigentlich sein? Und nicht ganz unwesentlich, was wird das überhaupt kosten, so einen Laserdisc-Player da reinzutun? Und auch, wo kriegen wir die her? Es gibt zu dem Zeitpunkt schon Laserdisc-Player für den Konsumentenmarkt, aber die sind enorm teuer. Aber vor allen Dingen sind die Stückzahlen ein Problem. Laserdiscs und Laserdisc-Player sind Ende 82 nach wie vor eine Nische und es gibt keinen Hersteller, der da mal eben und auch kurzfristig ein paar tausend Player rüberschieben könnte. Also um die in großer Menge produzieren zu lassen, hat diese Starcom-Allianz weder das Geld noch die Zeit. Und da haben der Rick Dyer und seine AMS wieder mal Glück. Denn der Marktführer in dem Laserdisc-Segment damals ist Pioneer, eine japanische Firma. Und die haben 1981 die Laserdisc-Sparte einer US-Firma übernommen. Discovision hieß die. Und damit auch deren Bestand an Playern. Vor allen Dingen des Players PR7820. Und das ist gar kein Endkundengerät, sondern das war für Geschäftskunden gedacht. Der Hauptkunde damals von Discovision war General Motors, der Autohersteller, und die haben 1979 und 80 ihre Autohäuser damit ausgestattet. Und haben da so interaktive Videos ihrer Automodelle gezeigt. Und als der Dyer dann Ende 1982 bei Pioneer nachfragt, ob die irgendwelche Laserdisc-Player für ihn hätten, da ist dieser PR7820 inzwischen 4 Jahre alt, der Player. Der ist eigentlich ein Auslaufmodell, der wird schon längst nicht mehr vertrieben. Aber Pioneer hat da noch 5000 Stück rumliegen in einem Lagerhaus in Kalifornien. Und die sagen, okay, die kannst du haben. Wenn du uns die alle abnimmst, dann machen wir dir da einen Preis von knapp über $2000 pro Stück. Das wären also inflationsbereinigt heutzutage $7000 pro Player. Zum Vergleich, das ist in dieser Zeit der Anschaffungspreis eines typischen Arcade-Automaten, also eines gesamten Automaten mit Bildschirmplatine, Händlermarge und allem. Und so viel wie ein normaler Spielhallenautomat, wie ein Joust oder ein Pitstop, kostet also bei Dragon's Lair alleine der Player im Ankauf. Und da ist schon klar, Dragon's Lair muss und wird ein sehr teurer Automat werden, so oder so. Aber gut, der Rick Dyer hat keine andere Wahl, also nimmt er diesen PR7820 und verbaut den. Und der ist, wenn man so einen Automaten aufmacht, einen Originalautomaten von Dragon's Lair von hinten, dann ist der auch das eindrucksvollste Ding. Der liegt am Boden des Automatengehäuses und ist ein riesiger Äumel. Also das ist 60 cm lang, 45 cm tief, dieser Player. Das ist ungefähr so, wie wenn du 2 PlayStation 5 nimmst und die nebeneinander legst, dann hast du ungefähr die Größe. Der ist immer noch tiefer, der Laserdisc-Player. Und vor allen Dingen ist er schwerer. Der wiegt allein 24 Kilo. Also so viel, wie wenn du 5 PlayStation 5 übereinander stapelst. Also das ist wirklich ein massives Ding. Das ist da, wie gesagt, unten in dem Automaten drin. Aber die Versorgung ist jetzt für die ersten 5000 Automaten zumindest erstmal gesichert.
Ich finde das crazy, dass der 24 Kilo wiegt. Das ist im Grunde eine halbe leichte Waschmaschine, nur um so eine große optische Scheibe abspielen zu können. Also das muss man sich vor Augen führen, wo wir technisch damals gerade stehen. Und du hast es eben schon mal gesagt, Rick Dyer hat keine andere Wahl, als sich darauf einzulassen, das zu machen. Ich würde sagen, dass sie hier schon einen Fehler machen, um dieses Projekt aber überhaupt fortführen zu können, weil du bist darauf angewiesen, eine Komponente zu verbauen, die wahnsinnig teuer ist. Hast dann diesen Glücksfall, dass du so ein limitiertes Kontingent findest bei einem Partner, also hier eben Pioneer. Aber das ist auch eben schon ein Modell, was ganz vom Anfang dieser Produktkategorie stammt. Und es wird sich vielleicht noch zeigen, dass diese Geräte auch technische Probleme dann bekommen können, gerade im Dauerbetrieb. Aber dazu werden wir noch kommen. Und ich glaube, bestenfalls spekulieren sie darauf, dass, wenn das ein Erfolg werden wird, sich das später reguliert, weil die Geräte besser werden und dann auch billiger und sie den Automat dann auch mal billiger bauen können oder Nachfolgegeräte. So oder so. Für den Moment lösen sie dieses Problem, können ein paar tausend Geräte herstellen mit diesem alten Laserdisc Player drin, und 4 Monate später steht dann auch der Prototyp auf der Amusement Operators Expo. Und das Ding schlägt da ein wie eine Bombe. Dragon's Lair wird wirklich das Gesprächsthema dieser Messe, und Starcom, also die Holding der drei Partner, sammelt eine Menge Vorbestellungen ein, angeblich in Höhe von $10 Millionen, und das ist nicht weniger als eine Sensation. $10 Millionen, das klingt toll, aber Vorbestellungen, die sind ja noch kein echtes Geld. Das ist erstmal nur Buchgeld, und Cinematronics muss diese ganzen vorbestellten Automaten ja erstmal herstellen und auch die Laserdisc-Player bezahlen. Selbst wenn sie die günstig jetzt kaufen können, das Geld dafür müssen sie auch erstmal zusammenkratzen, und auch hier haben sie nochmal Glück. Rick Dyer hat mit AMS in der Vergangenheit auch schon mal für den US-Publisher Coleco gearbeitet und an dessen Konsole, der Coleco Vision. Und Coleco plant damals, dass sie mal eine Laserdisc-Erweiterung für das System auf den Markt bringen wollen, damit sie auch ein Alleinstellungsmerkmal bekommen in diesem Konsolenmarkt. Das Ding erscheint dann nie, das schon mal vorweggenommen, und kauft dann die Rechte für eine Heimversion von Dragon's Lair auf Laserdisc für $2 Millionen. 1 Million davon, die bekommen sie sofort, und die zweite dann später nach dem Release. Und ja, damit haben sie jetzt das Geld da, was sie brauchen. Dragon's Lair können sie zu Ende entwickeln und auch mit der Produktion des Spiels beginnen.
Also das zeigt auch nochmal, was für eine Sensation Dragon's Lair gewesen sein muss auf der Messe, dass Coleco bereit ist, so tief in die Taschen zu greifen, um sich da die Rechte zu sichern für eine zukünftige Plattform, die noch nicht mal existiert. Also auch das ist ganz schöner Wahnsinn. Aber jetzt haben alle Beteiligten neue Motivation, weil das gibt ihnen natürlich gehörig Auftrieb, dass sie da so einen Einschlag gemacht haben auf dieser Messe. Und jetzt gilt es eigentlich nur noch, das Ding so schnell wie möglich auf den Markt zu bringen. Vor dem Marktrelease steht bei Arcade-Automaten immer der Markttest. Das bedeutet, man baut Vorserienexemplare von diesen Automaten und stellt die in ein oder zwei speziell ausgewählte Spielhallen, und dort beobachtet man dann über einige Wochen hinweg, wie die dort ankommen und vor allen Dingen, wie viel Umsatz die machen. Auch bei Dragon's Lair passiert das, und einer dieser Testorte ist eine Spielhalle in Los Angeles. Da stellt der Rick Dyer dann einen Producer von seiner Firma ab, der diesen Test beobachten soll. Und einige Tage später bekommt er dann einen Anruf von diesem Producer, der am Telefon einfach nur sagt, Rick, du musst herkommen. Der Dyer ist irritiert, weil der hat einen vollen Terminkalender. Es passt ihm jetzt gerade gar nicht in den Kram, da nach Los Angeles zu fahren. Aber sein Producer sagt auch auf seine Nachfragen hin immer nur, komm jetzt her. Und dann macht sich der Dyer riesige Sorgen und sagt alle Termine ab und fährt zu dieser Spielhalle. Und dann muss er sich in die erstmal reinzwängen, weil da eine Traube von Leuten schon den Eingang verstopft. Und dann sieht er drinnen ungefähr 150 Leute, die sich alle um den Dragon's Lair Automaten drängen. Und der Spielhallenbetreiber hat Absperrbänder aufgestellt, damit sich da eine Schlange bilden kann, und hat den Fernseher aufgehängt, damit die Zuschauer das laufende Spiel sehen können. Und dann ruft er da ja noch in dieser zweiten Testspielhalle an, wo sie das auch testen, und da ist der Andrang der gleiche. Und damit ist jetzt spätestens allen Beteiligten glasklar, die haben hier einen Hit auf der Pfanne.
Das Dragon's Lair erscheint dann am 19. Juni 83 in den USA. Es kommt auch noch nach Japan und nach Europa, aber erst eine ganze Weile später. Der Stückkostenpreis für so einen Automaten liegt schließlich dann bei $4.000. Das ist rund das Doppelte von dem, was normalerweise von einem Betreiber für einen Automaten gezahlt werden muss im Jahr 1983. Und Starcom geht einen interessanten Weg, um diesen Anschaffungspreis zu rechtfertigen. So kostet eine Partie Dragon's Lair 50 Cent statt dem üblichen Quarter. Hier kurz mal die Frage in den Raum gestellt, ist Dragon's Lair das erste Arcade-Spiel, das 50 Cent kostet pro Spiel? Das kann man nicht so ganz klar mit Ja oder Nein beantworten, weil erstens verkaufen die meisten Spielhallen Tokens. Also das sind solche Jetons, und es ist denen natürlich überlassen, was sie dafür verlangen möchten. Also da können sie den Preis frei gestalten. Und es gibt zu der Zeit auch schon Automaten, da kann man per Dip-Switch festlegen, wie viele Tokens man einwerfen muss, um einen Credit zu bekommen. Zum Beispiel Pole Position kann man so einstellen, dass man da 2 Tokens einwerfen muss, um zu spielen. Dragon's Lair hat diese Einstellungsmöglichkeiten auch, aber es ist das erste Spiel, wo man mindestens 2 Tokens für eine Partie einwerfen muss. Und das kann man hochdrehen bis auf 4 Tokens, also bis zu $1, weil so ein Token entspricht einem Quarter. Und es gibt optional eine Einstellung namens Pay as you go. Da müssten die Spieler nach jedem Drittel des Spiels 2 weitere Jetons nachwerfen. Das kommt mir schon einigermaßen abenteuerlich vor, aber es funktioniert. Also eine Partie Dragon's Lair, die kostet dann damals zwar doppelt so viel wie das Spiel an einem anderen Automaten, aber die Leute wollen es trotzdem spielen. Das Spiel schlägt in den Spielhallen ein wie eine Bombe und Leute, ja, möchten einfach Teil dieses Abenteuers sein und werfen da motiviert ihre Münzen rein.
Weißt du, warum sie diese Pay-as-you-go-Version überhaupt eingebaut haben? Also es bleibt ja den Spielhallenbetreibern überlassen, ob sie die einschalten wollen oder nicht. Aber die ist genau deswegen drin, weil es so große Sorgen gab, ob denn die Spieler das akzeptieren würden, dass man da jetzt 50 Cent zahlen muss für eine Partie statt den 25. Und deswegen hat sich Cinematronics gedacht, naja, dann machen wir doch da noch so eine Art Fallback, dass man doch nur 25 Cent für eine Partie braucht, aber dafür dann halt im Spielverlauf nochmal nachschmeißen muss. Aber dann hat sich schon in den Tests rausgestellt, nee, das brauchen wir eigentlich gar nicht. Das ist also eher ein Relikt. Du hast ja zu Recht gesagt, der Automat geht gar nicht mit 25 Cent, mit einem Quarter, sondern du musst mindestens 2 einwerfen. Und dementsprechend ist das also noch ein Rückstand von dieser Sorge, dass es vielleicht doch nicht funktionieren könnte. Aber wie du schon sagtest, das ist eine Sorge, die sie sich nicht machen müssen. Der Automat sammelt wirklich das Geld ein. Wir haben es ja auch noch ganz am Anfang gesagt, $120 im Schnitt für die Laserdisc-Automaten pro Woche. Das liegt natürlich auch daran, dass eine Partie doppelt so viel kostet wie bei einem normalen Spielautomat. Also es ist ja auch klar, dass die mehr Umsatz machen. Aber ich meine, nichtsdestotrotz, im Schnitt über die Woche muss natürlich der Automat auch gut performen, damit das Ganze funktioniert. Ja, und das funktioniert halt wirklich super. Und dazu ist es nochmal wichtig, diesen Kontext zu wissen. Dragon's Lair tritt auf die Bühne in einer Zeit, als die Spielhallen in den USA in der Krise stecken. Das wichtigste Spiel dieser Ära ist das jetzt schon häufiger erwähnte Pole Position von Namco. Das ist Ende 1982 auf den Markt gekommen und das dominiert das ganze Jahr 83 über den japanischen und den amerikanischen Markt. Das ist das umsatzstärkste Spiel. Das ist der meistverkaufte Automat. Das gibt's als normalen Automat mit Lenkrad oder auch mit einer Kabine, wo man sich reinsetzen kann mit Sitz und Pedalen. Das ist dann wesentlich teurer. Aber das ist einfach so ein nachhaltiger Dauerbrenner. Aber das ist auch schon der einzige Lichtblick in einem ansonsten schwierigen Markt. Also da herrscht wirklich Katerstimmung nach diesem Boom. Der Umsatz geht massiv zurück. Ich hatte es ja vorhin schon beschrieben. Das Arcade-Sterben beginnt auch. Also erst Hunderte und dann Tausende von Arcades müssen in dieser Ära das Geschäft aufgeben. Und die Hersteller von Automaten und die Betreiber von Automaten streiten sich darüber, was die Ursache ist. Ja, die Betreiber sagen, die Automaten sind so teuer. Insbesondere die damals aufkommenden Conversion-Kits, wo man also nicht immer einen vollständig neuen Automaten kaufen muss für ein neues Spiel, sondern kann einfach die Platine austauschen und vielleicht die Kontrollen und hat dann ein neues Spiel. Aber insbesondere die sind ihnen zu teuer. Die Hersteller sagen, ja, ihr seid aber schuld, ihr Betreiber, weil ihr Raubkopien benutzt. Also die Geschichte der Raubkopien ist eine sehr lange Geschichte. Auch in den Spielhallen existieren nachgebaute Platinen, die man auf dem Graumarkt kaufen kann. Die Hersteller von den Spielen verdienen aber nur an dem Verkauf der Automaten. Das heißt, jeder nicht verkaufte Automat wegen einer Raubkopie ist für sie ein wirklicher Umsatzverlust. Und die argumentieren dann, ja, das kennen wir alles noch heutzutage von den Spielherstellern. Ja, weil es Raubkopien gibt, müssen unsere Spiele so teuer sein, damit wir auf die Marge kommen. Und die Spielhallenbetreiber sagen, ja, ihr Hersteller werft zu viele Spiele auf den Markt. Zu viele davon sind schlecht. Das ist ganz analog zu der Situation auf dem Konsolenmarkt. Da sind wir ja in der Ära des Videogame-Crashes. Und den Spielhallenbetreibern ist es auch überhaupt nicht recht, dass die Hersteller wie Atari und Co. die ganzen Spielhallenspiele dann auch auf die Heimsysteme bringen. Also, dass man, keine Ahnung, ein Frogger, ein Pac-Man und so weiter, eben auch zu Hause auf seinem VCS zum Beispiel spielen kann. Dann gehen die Leute ja nicht mehr in die Spielhallen. Das mag alles dazu beitragen, dass die Situation da schwierig ist gerade. Aber unterm Strich, die Betreiber von Spielhallen warten sehnsüchtig auf etwas, was wieder so einen Wow-Effekt in die Spielhalle bringt. Etwas, was man nur dort erleben kann und was sofort fasziniert und dann auch richtig Geld macht. Und genau in diese Situation kommt Dragon's Lair im Sommer 83. Und das ist genau das Spiel, auf das sie gewartet haben.
Ja, Drinkslayer ist ein großes Spektakel. Das begeistert die Leute, die sich da vorstellen, und das bringt eben auch den Umsatz. Wir haben es eben schon gesagt, die Leute werfen da ihre 50 Cent rein, da denken die gar nicht groß drüber nach bei der Qualität, die sie da sehen. Es bilden sich regelrecht Trauben um die Automaten. Die Betreiber gehen dazu über, dass sie sogar noch Bildschirme für die Zuschauer aufhängen, damit die schauen können, wie da jemand sich durch das Schloss arbeitet. Und Rick Dyer berichtet dann, Starcom hätte in den ersten 40 Tagen Bestellungen im Wert von 30 Millionen Dollar erhalten. Und das ist einigermaßen crazy. Und das alles, was wir hier gerade erzählen, passiert ja binnen weniger Monate. Also wir erinnern uns, die Entwicklung geht erst los, so Ende 82. Jetzt kommt das Spiel im Sommer 83 und die Welt dreht komplett durch. Und jetzt rächt sich ein bisschen das, was wir vorhin schon mal angedeutet haben. Cinematronics kann diese Bestellung gar nicht bedienen. Also die liefern in den ersten 40 Tagen 2000 Automaten aus, haben aber 6000 weitere Automaten in den Auftragsbüchern stehen. Die Produktionskapazitäten, die haben sie gar nicht. Auch weil der Vorrat an Laserdisc-Playern einfach gar nicht da ist. Also wir haben es ja erzählt, von Pioneer kaufen sie 5000 Exemplare dieses Auslaufmodells auf, aber die sind natürlich irgendwann auch verbaut und dann stehen sie vor dem Problem, wie kriegen wir denn schnell weitere Automaten in die Läden, und Cinematronics macht dann auch Druck bei Pioneer und die versprechen, ja, wir liefern euch was nach, und das ist dann auch das aktuelle und das heißt dann mittlerweile LDV 1000, aber auch den müssen sie ja erstmal in ausreichender Menge produzieren und dann liefern, und so führt es leider dazu, und hier endet so ein bisschen dann diese unglaubliche Glückssträhne dieser Firmenallianz, dass sie die Anfrage über 1983 dann gar nicht richtig bedienen können, nicht mal ansatzweise. Und als sie die neuen Player dann irgendwann bekommen von Pioneer, da ist dieser Hype fast schon wieder vorbei. Und dazu kommen wir jetzt gleich noch. Wenn wir das dann mal in Gänze betrachten, werden Schätzungen zufolge etwa 10.000 Dragon Slayer Automaten produziert und verkauft. Das ist immer noch ein hervorragendes Ergebnis, vor allem dafür, dass das Ding richtig teuer war für die Betreiber, die sowas kaufen wollten. Aber da wurde noch viel Potenzial nicht genutzt, einfach weil sie dem gar nicht nachkommen konnten und diesen Ansturm nicht befriedigen konnten.
Tja, der Ansturm kommt natürlich auch daher, dass es für eine Weile so aussieht, als ob Dragon Slayer wirklich die Rettung der Arcades in den USA wäre. Denn das Spiel performt ja, also es erzeugt wirklich enorme Erträge für seine Betreiber. Diese schon erwähnten Branchenmagazine Replay und Playmeter, die führen es monatelang auf Platz 1 der besten Umsatzbringer. Und interessanterweise zahlt da die schlechte Lieferbarkeit durchaus auch drauf ein, denn Dragon Slayer Automaten sind anfangs vergleichsweise selten. Also überall dort, wo mal eine Arcade einen bekommt, sind sie dann auch eine Sensation, weil das dann vermutlich der einzige Automat im größeren Umkreis ist. Und es gibt auch Spielhallen, die da groß Werbung dann dafür machen, dass man bei ihnen Dragon Slayer spielen kann. Und diese neuartige Technologie, die ja nun wirklich aussieht wie ein Hollywood-Zeichentrickfilm, die fasziniert auch die Massenmedien. Also das ist einer von diesen Fällen, wo dann die großen Zeitungen berichten, wo Don Bluth und Rick Dyer durch Fernsehsendungen tingeln und dort ihren Automaten präsentieren und bunteste Bilder von der Zukunft der Laserdisc-Spiele malen. Also Dragon Slayer ist omnipräsent in dieser zweiten Jahreshälfte 1983. Die Charaktere sind auch so beliebt, dass Starcom dann Lizenzen für Merchandise-Artikel vergibt. Also Kinder, die die Hauptzielgruppe sind, können dann Dragon Slayer T-Shirts kaufen und Lunchboxen und Malbücher und ein Hörspiel und sowas. Don Bluth plant selbstverständlich direkt einen Kinofilm auf Basis von Dragon Slayer. Das geht auch in die Vorproduktion, also Skript und sowas, aber da findet sich am Ende kein Investor dafür. Aber dafür gibt's eine Cartoon-Serie, die es ins amerikanische Kinderfernsehen schafft.
Genau, ich habe in diese Serie mal ein bisschen reingeschaut. Also die startet 84 auf dem Sender ABC, wird dann aber nach einer Staffel mit 13 Folgen schon wieder abgesetzt. Hier spricht Dirk dann auch, was ungewöhnlich ist, weil da merkt man erst, ah, der quietscht und quakt ja in dem Spiel nur so ein bisschen rum und macht solche Schmerzensschreie, man hört ihn aber nie sprechen. Das wird hier natürlich geändert und das ist wirklich so ein klassischer 80er Jahre Kinder-Cartoon, und seine allererste Quest in dieser Serie ist dann zum Beispiel auch, dass er ein schönes Geburtstagsgeschenk für Daphne besorgen will, und wir können mal eben in das Gespräch zu dem Thema zwischen Daphne und Dirk reinhören.
I'm sure Dirk the Daring got me something much better.
Well, no, not yet. But I shall undertake a quest. A quest to find you the greatest birthday gift ever.
A quest? That's a wonderful birthday present.
Ja, das hat nicht ganz die Tragweite dieses Konflikts um die Rettung der Prinzessin vor dem Drachen. Also das ist so ein Samstagnachmittag-Cartoon. Es gibt auch eine Menge neue Charaktere, die sie dafür einführen. Also Dirk hat einen Knappen, er hat so einen relativ unsympathischen Rivalen namens Hubert Blunt und er hat auch sein eigenes Pferd, auf dem er unterwegs ist. Es gibt noch eine ganz nette Idee in dieser Serie. Vor den Werbepausen gibt es so Cliffhanger-Situationen. Da gerät er immer in irgendeine Gefahr oder muss eine Entscheidung treffen und die Zuschauer sollen sich überlegen, was sie denn jetzt da machen würden. Und nach der Werbung wird das Ganze dann aufgelöst und das greift natürlich das Entscheidungsprinzip aus dem Spiel auf von wegen, ah, hast du es richtig gemacht, dann hier deine Belohnung oder nein, das war leider falsch, deswegen passiert Dirk jetzt was Schlimmes. Und diese Serie bemüht sich schon, eine Nähe zum Spiel herzustellen. Also es gibt viele Monster, die da zum Beispiel auftauchen, die man aus dem Spiel kennt, aber heute muss man sich das nicht mehr angucken.
Zumal Don Bluth und sein Studio mit der Fernsehserie auch gar nichts zu tun hatten. Ja, jetzt haben wir diesen Mega-Hit in den Spielhallen und wie das so ist, dann möchten die anderen Hersteller von Arcade-Spielen da natürlich auch ein Stück vom Kuchen abhaben. Also die haben das Potenzial schon vorher gesehen. Na, spätestens mit dieser Messepräsentation von Dragon's Lair im März 83 und der Tatsache, dass das da so gut ankam, war den anderen auch klar, sowas brauchen wir auch. Und entsprechend kommen dann in kürzester Zeit eine ganze Reihe von Laserdisc-Titeln auf den Markt. Also noch im gleichen Jahr, noch 1983, bringen zum Beispiel Sega, Atari, Data East, Stern, Milestar Laserdisc-basierte Automaten auf den Markt. Und praktisch alle davon sind ziemlich schnell entwickelt und entsprechend leider ziemlich uninspiriert. Also die Spielmechaniken orientieren sich entweder an Dragon's Lair, also diese Reaktions- und Gedächtnisaufgabe, oder an Arcade-Standards wie simplen Shoot'em-ups und dann werden die Filme von der Laserdisc als Hintergrund benutzt. Da ist zum Beispiel eines der erfolgreichsten Nachahmerspiele dieser Laserdisc-Welle ein Spiel namens Mac 3 von Milestar aus den USA und da steuert man ein Kampfflugzeug als Sprite über den Bildschirm und schießt so Jets und Raketen ab und bombardiert Bodenziele und im Hintergrund läuft die Landschaft als Film, über die man da fliegt, vorbei, zieht da vorbei und das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wie stark die visuelle und auch spielerische Dissonanz dieser Laserdisc-Technik in so einem Fall ist, denn die Sprites, die man da steuert, die sehen natürlich völlig anders aus als die Hintergrundfilme. Das passt null zusammen. Das ist Pixelgrafik im Vordergrund vor fotorealistischen Filmen im Hintergrund und dann gibt's da ja auch so eine Pseudo-Interaktion, weil man bombardiert mit diesem Flugzeug Bodenziele, die in dem Film markiert sind, aber die verschwinden natürlich nicht. Ja, wir können ja den Film nicht verändern und das wirkt doch sehr seltsam. Aber jedenfalls stehen all die anderen Hersteller vor dem gleichen Problem, vor dem auch Rick Dyer ursprünglich stand, nämlich wo bekommen wir denn eigentlich Bewegtbild her für die Laserdiscs? Das ist ja das Alleinstellungsmerkmal, muss ja irgendwo hergestellt werden und die Antwort ist zumindest für die Spiele, die dann noch 1983 entstehen, naja, möglichst schnell und pragmatisch irgendwoher. Atari zum Beispiel bringt einen Automaten namens Firefox raus, ist auch so ein Kampfflugzeugspiel und die lizenzieren dafür einfach Szenen aus dem gleichnamigen Kinofilm von Warner Brothers, der ist 1982 erschienen. Oder Stern, die bringen einen Automaten raus namens Goal to Go. Das ist so ein interaktives Football-Spiel, American Football. Und dafür haben die einfach irgendwo zwei Kreisliga-Football-Mannschaften auf einem Spielfeld angeheuert und dabei gefilmt, wie die verschiedene Spielzüge spielen. Und da muss man als Spieler dann Dragon's Lair-artig reagieren, damit die Partie weitergeht. Ganz krudes Ding. Dann gibt's von Data East einen Laserdisc-Shooter, der heißt Begas Battle. Der basiert einfach auf einem japanischen Anime namens Armageddon. Und da nehmen sie die Szenen raus. Na, also es wird in der Regel schnell produziertes oder irgendwo schon existierendes Material da verwurstet. Das ist alles ziemlich dürftig. Und im Folgejahr 1984 erscheinen dann zwar schon noch einige Laserdisc-Spiele, die mit mehr Aufwand produziert sind, also zumindest was die Qualität der Filmsequenzen angeht, aber da ist es schon zu spät.
Genau, dieser Hype flaut schnell ab und das passiert auch schon bei Dragon's Lair, weil das bringt am Anfang zwar wahnsinnig viel Geld ein, aber dann zeigen sich die Nachteile, die auch technischer Natur sind und hier rächt sich jetzt ein bisschen was ich vorhin auch schon mal angedeutet habe, nämlich der Einbau dieses alten Laserdisc-Players des PR 7820, der ist nämlich nicht dafür geeignet, lange in der Spielhalle zu laufen und da die Leute an Dragon's Lair zu binden. Die Geräte sind einfach nicht dafür gemacht, dass sie so im Dauerbetrieb den ganzen Tag laufen. Die überhitzen dann irgendwann und gerade Spielhallen sind jetzt auch nicht gerade die Orte, wo vorschriftsmäßig jeden Tag 5-mal stoßgelüftet wird, sondern da drin ist es heiß und stickig und das ist absolutes Gift für diese sensiblen Großgeräte, die da so ein optisches Medium abspielen sollen. Und die Mechanik, die da verbaut ist, die ist auch sehr anfällig für Erschütterungen. Da ist extra ein Knopf dran, mit dem man die Spindel arretieren kann, bevor das Ding transportiert wird. Und transportieren, das fängt hier schon damit an, dass man den Automaten von einer Stelle der Spielhalle an eine andere bewegt. Und wenn man eben nicht diese Spindel arretiert, dann kann die Mechanik sich verziehen und der Laser trifft dann nicht mehr die richtige Stelle der Disk. Und das ist im Grunde genommen schon der Tod für einen reibungslosen Spielablauf. Hinzu kommt noch, Dragon's Lair ist ein schweres Spiel, kann auch ein frustrierendes Spiel sein und es mag dann auch mal dazu kommen, dass da jemand davor steht, der da mal dagegen schlägt, der dagegen tritt oder man rempelt vielleicht auch mal dagegen, weil es voll ist in der Spielhalle. All das ist pures Gift für diesen Player. Es wird geraucht vor Ort, das ist damals ja noch gang und gäbe. Das führt dazu, dass die Optik des Players verschmutzt. Auch die Laserdisc selbst müsste man eigentlich regelmäßig reinigen. Also Cinematronics empfiehlt hier, dass man das alle 2 Wochen macht. Ob das jeder Spielhallenbetreiber gemacht hat, dass er da mit Glasreiniger alle paar Tage gewissenhaft diese Scheibe gewienert hat, das ist zumindest mal in Frage zu stellen. Und ja, all das führt dazu, dass die Betreiber dann feststellen, dieser Automat geht ja ständig kaputt. Und jetzt haben die in der Regel zwar auch Haustechniker bei sich, die da mal reingucken können und sowas fixen können. Das geht aber nicht bei so einem Laserdisc-Automaten, weil damit haben die gar keine Erfahrung und dann müssen sie den Support von Cinematronics beauftragen. Cinematronics bekommt irgendwann so viele defekte Player zurückgeschickt, dass die eine eigene Abteilung aus 5 Vollzeittechnikern rein damit beschäftigen, diese Geräte wieder zu reparieren, die zwischendurch natürlich auch keinen Umsatz erzielen und es kostet einfach auch Geld, diese Wartung vorzunehmen. Die machen dann ab September 83 auch Workshops vor Ort in ihrem Werk, um quasi andere Techniker in diese Wartung einzuführen und das dann quasi auch extern zu ermöglichen. Aber die finanziellen Folgen, die sind gravierend für Cinematronics. Die Reparaturen, die sind teuer und sie haben natürlich auch keine eigenen Ersatzteile dafür. Da sind sie wieder auf Pioneer angewiesen und all das summiert sich zu einer sehr, sehr unerfreulichen Situation. Und als Pioneer dann endlich dieses neue Modell liefert Ende 83, dann ist das zwar ein bisschen robuster als der veraltete Vorgänger, aber in der Summe ist man immer noch bei einem Automaten, der wesentlich wartungsanfälliger ist als konventionelle Arcade-Automaten der damaligen Zeit.
Also die Technik ist ein gravierendes Problem, aber auch das Spiel selbst, so stellt sich bald heraus, oder generell die Laserdisc-Spieler haben Nebeneffekte, die die Arcade-Betreiber dann recht schnell ernüchtern. Denn ja, das erweist sich anfangs als Publikumsmagnet und enormer Umsatzbringer, aber die Faszination nutzt sich auch schnell ab. Was die Zuschauer an Dragon's Lair fesselt, also spezifisch auch die Zuschauer, nicht nur die Spieler, das ist ja die Erzählung. Wenn ein guter Spieler da dran ist und sich durch dieses Schloss durchhaut, dann ist es ja wirklich wie ein Film und man möchte dann auch wissen, wie es weitergeht, was kommt da im nächsten Raum und so weiter. Aber wenn man das alles mal gesehen hat, dann gibt's auch keinen guten Grund, den Automaten selbst zu spielen, weil es gibt da ja keine Wettbewerbskomponente. Der Automat führt zwar eine Punktzahl mit, aber die hat fast keine Varianz. Wenn du dich perfekt durch das Spiel durchbewegst, dann hast du auch immer die gleiche Punktzahl. Also es gibt keinen Grund, sich hier mit anderen Spielern zu messen. Einige Arcade-Betreiber stellen dann auch fest, dass Dragon's Lair zwar viel Umsatz macht, aber dafür die anderen Automaten weniger, weil die Spieler lieber zugucken bei Dragon's Lair, anstatt an den anderen Automaten zu spielen. Aber das Hauptproblem ist schon, die Faszination ist schnell weg. Also generell, diese Spielautomaten haben damals eine Halbwertszeit von, wenn es ein gutes Spiel ist, einem Jahr, bei den sehr guten Spielen nochmal 2 Jahre. Also so ein Pole Position zum Beispiel oder auch noch ein Pac-Man, das steht in der Ära in den meisten Spielhallen immer noch, weil das halt so ein Dauerbrenner ist. Aber ansonsten haben die Spiele eine Lebenszeit von, ja, sagen wir mal einem halben Jahr oder sowas. Bei Dragon's Lair ist das viel kürzer. Das ist relativ schnell, dass das verpufft, diese Faszination. Aber dann wurde ihnen ja diese teure 4.000 Dollar Investition auch mit dem Argument verkauft, dass das ja so eine Art Initialinvest ist, denn man kauft ja damit auch einen Laserdisc-Player, ja, und der hat ja nun mal den Vorteil, dass man da eine andere Disc reinlegen kann. Also in Zukunft würde sich das leicht umrüsten lassen. Andere Platine reinschrauben oder ein paar Chips auswechseln, neue Disk rein und dann hast du das nächste Spiel. Das stimmt theoretisch auch. So ein Dragon's Lair Automat lässt sich dann umrüsten auf Space Ace, auf das Nachfolgerspiel. Das kommt im Frühjahr 84. Und Ende 84 lässt sie sich auch nochmal in Thayer's Quest umrüsten. Aber eben nur in diese beiden Titel, weil die vom gleichen Hersteller stammen. Zu den ganzen anderen Laserdisc-Spielen da draußen, also denen von Sega, Konami, Universal und so weiter, ist der Player, der da im Cinematronics-Automat steckt, leider nicht kompatibel. Das Format der Laserdiscs ist ein anderes. Also auf einem Dragon's Lair-Automaten kannst du kein Astron Belt oder kein Mac 3 betreiben.
Auch das sicherlich ein Riesenkriterium, das dazu führt, dass diese Art von Spielen schnell wieder unattraktiv wird. Und das passiert wirklich schon binnen weniger Monate. Also ein halbes Jahr nach dem Erscheinen von Dragon's Lair, da sagen die Betreiber, oh, das ist teuer, das ist ständig kaputt, das ist schnell veraltet. Wir können da die anderen Spiele nicht einbauen, die auf der gleichen Technik aufbauen. Das ist irgendwie nix. Und bei den Spielern, so faszinierend, wie das am Anfang wirkt, die sehen natürlich auch, diese Laserdisc-Spiele, das sind ja richtig simple Sachen. Da kann man mal kurz zugucken, aber eigentlich werden die schnell langweilig. Also da hat man eine nette halbe Stunde mit, hat da mal drauf geschaut, aber dann geht man nicht unbedingt wieder hin und wirft dann nochmal am nächsten Tag $3 rein. Das sind so Einmaleffekte, die diese Spiele erzielen. Und ja, das führt dann dazu, dass das von dir schon mal zitierte Branchenmagazin Playmeter im November 1984, also etwa ein Jahr nach Dragon's Lair, Folgendes berichtet. Wir sind skeptisch, was die Zukunft der Laserdisc-Videospiele angeht. Es besteht kein Zweifel an ihrem Umsatzpotenzial, aber sie bieten sehr wenig Interaktion zwischen dem Spieler und dem Automaten. Und bevor diese technologische Lücke nicht geschlossen ist, glauben wir nicht an ein Comeback im Jahr 1985. Eine Ausgabe später zitieren sie dann einen Mitarbeiter des Automatenvertriebs Belly mit den Worten, es gibt keinen Distributor, der nicht gerade versucht, sein Laserinventar loszuwerden. Einige Geräte würden bereits seit Frühjahr 84 zum halben Preis verramscht. Und das tut natürlich weh. Weil alle haben hier viel Geld reingebuttert, also Starcom, um das Ganze überhaupt erst möglich zu machen, genauso wie die Automatenbetreiber, die das dann gekauft haben. Starcom, die schieben dann zwar schnell ein Spiel hinterher im März 1984, aber das wird dann schon Flop und die Rede ist von Space Ace. Das kostet unglaubliche $2 Millionen in der Entwicklung und dazu kommen dann wieder noch die Herstellungskosten des Automaten und der Conversion Kits. Das Space Ace spielt im Weltall, da ist dann Dirk ein Typ namens Dexter und aus Daphne wird Kimberly und aus dem Drachen wird ein Alien namens Worf. Aber was das Spielprinzip angeht, ist das sehr, sehr vergleichbar. Es gibt ein bisschen mehr Entscheidungsfreiheit, aber im Endeffekt ist das das gleiche Erlebnis wie Dragon's Lair. Das bietet dir nichts fundamental anderes und der Markt will das dann einfach schon nicht mehr. Also der Hype für diese Art von Spiel ist schon wieder vorbei. Das Space Ace macht immer noch einen okayen Umsatz mit $13 Millionen. Das ist aber schon nur noch ein Drittel von dem, was Dragon's Lair erreicht hat. Sie arbeiten zu der Zeit dann auch schon an einem Dragon's Lair Sequel mit dem Untertitel Time Warp. Das ist fast auch schon fertig, aber weil dieser Markt so schnell wieder zusammenbricht, bleibt das erstmal auf Halde und sie lassen das liegen, komischerweise bis 1990 und da bringen sie den dann erst raus. Es gibt da so eine kleine Renaissance dieser Laserdisc-Spiele, nochmal auch mitgeprägt durch eine andere amerikanische Firma namens American Laser Games. Die machen zu der Zeit nämlich Lightgun-Spiele mit Laserdiscs. Das sind Sachen wie Mad Dog McCree oder Who Shot Johnny Rock und Space Pirates. Auch keine Spiele, die eine besondere Tiefe erreichen und deren Alleinstellungsmerkmal ist eben, dass die Steuerung jetzt via Lightgun funktioniert. Aber in diesem zeitlichen Umfeld wird dann eben auch noch das Dragon's Lair 2 auf den Markt gebracht.
Also das Ganze ist ein bisschen wie, um einen modernen Vergleich zu nehmen, die VR-Technologie. Etwas, was phänomenal beeindruckend ist, wenn man es das erste Mal erlebt. Und in der Praxis stellen sich dann aber die ganzen Unzulänglichkeiten und Unbequemlichkeiten raus. Und dementsprechend ist das dann ganz schnell wieder von der Bildfläche verschwunden, die Laserautomaten. Wenn wir uns angucken, welche Automaten dann in den Spielhallen 1984, 1985 die großen Umsatzbringer sind, da ist dann nichts Laserdisc-mäßiges mehr dabei. Das sind so Sachen wie Punch-Out von Nintendo oder Paperboy von Atari. 1985 sind dann die Kampfspiele groß in Mode, also Kung Fu Master und Karate Champ und so. Aber die Laserdisc ist da schon Geschichte. Die erlebt dann nochmal ein Revival Anfang der 90er mit diesen Lightgun-Shootern. Aber dann wird sie Mitte der 90er abgelöst von der CD-ROM. Da wiederholt sich die Geschichte dann im Heimbereich nochmal. Da haben wir ja dann auch ein kurzlebiges Revival von so Full-Motion-Video-Produktionen. Und das endet dann mit der 3D-Revolution, also mit der PlayStation und mit den PCs der späten 90er, die dann auch keinen Bedarf mehr haben für ein Speichermedium, das nichts anderes kann als Filme abspielen, sondern die ihre Grafik dann in Echtzeit berechnen. Ja, und was passiert mit unseren drei Firmen, die hier sich in dieser Starcom-Allianz damals zusammengefunden haben? Der Rick Dyer und sein AMS, sein Advanced Microcomputer Systems, das hat er dann übrigens zwischenzeitlich umbenannt in Rick Dyer Industries, die stürzen sich Hals über Kopf in ein neues Wagnis, nämlich eine Laserdisc-basierte Heimkonsole. Halcyon soll die heißen, die kommt nie auf den Markt, aber das ist ein phänomenales Ding. Also vielleicht sprechen Henna und Duda mal in der Bits-Folge darüber, weil das ist echt eine fantastische Geschichte. Und er macht dann erst für die Konsole und dann später für den PC nochmal ein paar weitere filmartige Spiele, Kingdom The Far Reaches und Shaduan und auch für die Spielhalle dann nochmal eine technologische Revolution, das erste holographische Spiel, Time Traveler heißt das, 1991, auch so ein Kuriosum. Also über den Dyer könnte man noch eine Menge Geschichten erzählen. Cinematronics, die machen traditionelle Spiele weiter, also keine Vektorgrafik, keine Laserdiscs, sondern noch ein paar Jahre ganz altmodische Arcade-Spiele und haben da auch nochmal einen kleinen Hit, nämlich ein ausgezeichnetes Baseball-Spiel namens World Series The Season. Das kommt 1985 raus und 87 ist die Firma dann wieder pleite und diesmal endgültig. Und für Don Bluth Productions dagegen ist Dragon's Lair im Endeffekt genau das, was sich Don Bluth erhofft hatte, nämlich ein Überbrückungsprojekt, das das Studio über Wasser hält, also mehr als über Wasser hält, dass es richtig nach oben spült und vor allem Aufmerksamkeit bringt. Wie gesagt, Dragon's Lair ist in den Medien und damit auch Don Bluth und das schafft ihm einen unverhofften Geldsegen und auch wieder das Zutrauen von Investoren und deswegen kann er dann mit neuer Energie in den 80ern das machen, was er eigentlich tun will, nämlich Zeichentrickprojekte. Da gibt's ja dann Ende der 80er auch das Zeichentrick Revival und da ist Don Bluth Studios maßgeblich dran beteiligt mit Filmen wie Feivel der Mauswanderer, Charlie, alle Hunde kommen in den Himmel und aber vor allen Dingen in einem Land vor unserer Zeit, was ja ein großer Erfolg in den Kinos damals ist.
Ja, es ist jetzt keine so große Überraschung, dass in diesem Trio, das Starcom gebildet hat, dann Don Bluth Productions bestehen wird, weil natürlich der Look und die Inszenierung des Spiels, das ist ein großes Verkaufsargument, das können die einfach gut und deswegen ist es schon nachvollziehbar, dass die dann eben auch im Filmbereich weiter bestehen werden und das ist sicherlich eine der positiven Auswirkungen, die dieses Spiel hatte. Wir haben das jetzt schon gesagt, Dragon's Lair in der Spielhalle, das ist ein Stern, der unglaublich schnell an den Himmel schießt und da hell leuchtet und die Leute anlockt, aber dann auch sehr, sehr schnell wieder verglüht, zusammen mit seiner Laserdisc-Technik im Spielebereich. Das bedeutet aber nicht, dass Dragon's Lair als Spiel in der Folge dann tot ist. Also das Spiel hat trotzdem ja einen tollen Ruf. Es ist attraktiv für viele Leute, die das mal gesehen haben und deswegen beginnt man dann damit auch dieses Spiel für zu Hause zu portieren. Wir haben es schon mal gesagt, diese Coleco-Version mit Laserdisc-Unterstützung, die wird es niemals geben. Es gibt aber sehr wohl eine angepasste Heimumsetzung für das Coleco und ebenso wird es für verschiedene andere Heimcomputer portiert, also zum Beispiel für Amstrad, für Sinclair, für den C64 und das sind natürlich noch Varianten, die da mit sehr viel kruderer Grafik versuchen, das Spiel in irgendeiner Form für zu Hause spielbar zu machen. Erst auf dem Atari ST, dem Amiga und dem PC gibt es Ende der 80er dann Versionen, die wirklich erkennbar das Arcade-Spiel abbilden sollen. Also in etwas comichafterer Form werden die umgesetzt mit teilweise absurd vielen Disketten und langen Ladezeiten und viel Diskettenwechselei. Und diese Versionen sind in der Regel dann immer noch stark gekürzt, weil du natürlich auf 6 kleine Disketten nicht all die Sequenzen des Laserdisc-Spiels speichern kannst. Aber dann zum Übergang in die 90er gibt es eine ganz interessante Variante, um Dragon's Lair zu Hause spielen zu können. Und jetzt sind wir wieder beim Anfang unserer Erzählung, wo ich gesagt habe, dass ich bei meinem Onkel Jochen das Spiel damals gespielt habe. Und das technische Setup war mir damals bestimmt nicht klar als kleiner Junge und es hätte mich wahrscheinlich auch nicht sonderlich interessiert. Aber ich habe jetzt im Nachgespräch mal rausgefunden, wie das damals eigentlich war. Jochen hatte einen Amiga Und es gab dann von einer deutschen Firma aus Mannheim ein Set für den Amiga, aber auch für den Atari ST und den PC, mit dem man einen Laserdisc-Player und die originale Laserdisc-Version des Spiels verbinden konnte mit diesen Systemen. Und bevor ich mich jetzt hier in Details verliere, lasse ich das einmal aber nochmal Henna erklären, denn mein Onkel hat sich freundlicherweise bereit erklärt, den Laserdisc-Player und seine Laserdisc des Spiels, beides hatte er noch, uns zur Verfügung zu stellen für diese Folge. Mir hätte aber zum Beispiel schon der Amiga gefehlt, um das wirklich nutzen zu können. Und deswegen haben wir das mal an Henna weitergereicht, der sich damit befasst hat und euch nochmal erzählt, was es mit dieser sehr interessanten Heimversion auf sich hatte.
Dragon's Lair auf dem Amiga, nicht als Portierung auf Diskette, sondern als Original auf Laserdisc. Ja, wie soll das denn gehen? Ich war sehr gespannt auf das Paket, das mich von Fabians Onkel erreichte. Darin fand ich einen großen Pioneer Laserdisc Player samt Fernbedienung sowie eine gigantische Laserdisc mit Dragon's Lair. Soweit so gut. Aber das beantwortet noch nicht meine Frage, wie läuft das auf dem Amiga? Die Antwort kann ich nach einigen Stunden des Probierens und Recherchierens geben. Genau genommen gar nicht, aber der Reihe nach. Der alte Dragon's Lair Automat ist im Kern nichts weiter als ein Laserdisc-Player, so wie der von Fabians Onkel, ebenso meistens von Pioneer. Kombiniert mit einem kleinen Computer auf Basis des Z80 Prozessors, wie er auch zum Beispiel im ZX Spectrum steckt. Der ist ziemlich schwächlich, der muss aber auch gar nicht so viel leisten, sondern nur die Befehle des Spielers annehmen und dann dem Laserdisc-Player sagen, welche Szene er abspielen soll. Einen neuen Level, einen neuen Raum oder meistens eine Todesanimation. Das Spiel läuft also gar nicht wirklich auf dem Z80. Der muss keine Grafik berechnen, der muss auch kein Video wiedergeben. Er ist nur eine Fernbedienung für den Laserdisc-Player. Und das kann auch ein Amiga oder ein Atari ST oder gar ein C64. Diesen Gedanken hatte ein Herr namens Dirk Neuen, Geschäftsführer der Firma Software Corner, der im Jahr 1991 das Label Laserdisc Games gründete mit dem Versprechen, Laserdisc-basierte Spiele wie Dragon's Lair auf Heimcomputer zu bringen. Das ließ er sich 92 dann auch patentieren. Wer solch ein Laserdisc-Game kaufte, der bekam die neu aufgelegte, aber inhaltlich unveränderte Laserdisc, wie sie auch im Automaten steckte, dazu eine Diskette mit dem Steuerprogramm und ein spezielles Kabel, das den Computer mit einem Control-In-Eingang des Laserdisc-Players verband. Denn ja, solch einen Player musste der Spieler schon besitzen, wer keinen hatte, bekam ihn gegen Aufpreis, aber auch mitgeliefert. Und so funktioniert das Ganze. Wir verbinden die beiden Geräte, starten das Steuerprogramm auf dem Computer von Diskette und legen die riesige Dragon's Lair Disc in den Player ein. Und jetzt steuert der Computer diesen Player. Mit dem Druck auf den Joystick-Knopf sendet das Programm das Signal zum Abspielen des Films von Anfang an, der dann auch mit der originalen Meldung beginnt, man möge doch jetzt bitte eine Münze einwerfen, denn wie gesagt, inhaltlich wurde das Spiel oder vielmehr das Video nicht angepasst. Dann geht's los und sobald wir reagieren müssen, zum Beispiel weil in der Burg das Tentakelmonster angreift, wartet das Amiga-Programm auf unseren Joystick-Befehl. Kommt der zu spät, dann weist das Programm den Player an, jetzt die Todesanimation abzuspielen. Dazu sendet es über das Kabel einen Befehl, nämlich die Nummer des Frames, also des Einzelbildes, bei dem die Todessequenz startet. Also etwa Frame 2727, Held zerfällt zum Skelett. Und dann springt er zurück an den Levelanfang, das ist Frame 2067 und alles beginnt von neuem. Dragon's Lair läuft also nicht direkt auf dem Amiga, sondern auf dem Laserdisc-Player. Aber woher weiß der Computer, wo im Spiel wir gerade sind und wann wir welchen Befehl geben müssen? Nun, gar nicht. Die Verbindung arbeitet nur in einer Richtung. Der Rechner gibt Steuerbefehle an den Player, erhält aber nichts zurück, also auch keine Information darüber, was gerade auf dem Fernseher passiert. Aber das Programm kennt den Spielablauf ganz genau und lässt ständig einen unsichtbaren Timer mitlaufen. Es ahnt daher, was in welcher Sekunde gerade geschieht. Also, das Programm startet den Level, startet Frame 2067, wir betreten den Raum und 5 Sekunden später greift das Tentakelmonster an. Der Spieler muss reagieren. Und in diesem Moment erwartet das Programm unsere Eingabe. Zumindest theoretisch, und hier liegt auch das große Problem. Der Szenenwechsel, der ist ziemlich langsam. Kommt ein entsprechender Befehl vom Rechner, dann wird die Wiedergabe auf dem Player erstmal pausiert. Das Fernseherbild wird blau. Es erscheinen die Worte Search Frame 2067. Die Disk rotiert und dann erst geht es weiter. Das dauert nicht immer gleich lang. Je nach Player-Modell kann es eine Sekunde dauern. Es kann aber auch 4 Sekunden dauern. Das Programm kann also gar nicht ganz genau wissen, an welcher Stelle eines Levels wir uns gerade befinden. Was ein Problem ist in einem Spiel, das sehr genaue, zehntelsekundengenaue Eingaben erfordert. Die Presse hat das damals nicht so wirklich gestört. Die Playtime 591 nannte diese Neuauflage das letzte Wort in Sachen Grafik, Auflösung, Sound und Animation und empfahl den Kauf, was recht gewagt ist angesichts eines Preises von 200 D-Mark. Das entspricht heute ungefähr 200 Euro für die Amiga-Version. Die etwas später folgenden Versionen für ST und PC, die waren noch teurer. Und wer den Laserdisc-Player noch mitbestellt hat, der wurde mindestens 1300 Mark los. Die Zeitschrift Amiga Kickstart in Ausgabe 492 hat trotzdem geschrieben, das sei besonders günstig und reizvoll. Naja, man bekam ja auch noch einen Player dazu, der ganz normale Filme abspielen konnte und künftige Laserdisc-Games, denn auf Dragon's Lair folgten mit der gleichen Technik auch Space Ace, Thayer's Quest und weitere. Allzu viele Leute hat das Angebot aber wohl nicht überzeugt, denn irgendwann im Jahr 92 oder 93 wurde die Produktion offenbar eingestellt. Ob diese anfangs versprochene C64-Version jemals auf den Markt gekommen ist, das ist unklar. Es gibt aber wohl zumindest einige Exemplare, denn 2005 wurden Restposten von Dirk Neuen persönlich in einem Forum-File geboten, darunter auch einige C64-Kabel. Ich hätte sehr gerne eines davon, alternativ auch eins für den Amiga oder den ST oder den PC, denn ich hab keins. Dem Paket lag es nicht bei. Fabians Onkel fand weder die Programmdiskette noch das Kabel wieder. Weshalb ich all das, was ich gerade erzählte, nicht ausprobieren konnte. Denn auch bei eBay findet man das Kabel nicht. Ich konnte das Erlebnis also nur simulieren durch Eingabe der Frame-Nummern per Fernbedienung, aber das war nicht sonderlich immersiv. Aber zumindest konnte ich Dragon's Lair auf der Laserdisc von Anfang bis Ende angucken. So ist es zwar kein Spiel mehr, nur noch ein Film, aber vielleicht ist Dragon's Lair so auch am besten.
Ich finde das abenteuerlich, aber es ist natürlich die einzig richtige Art und Weise, wie man Dragon's Lair damals erleben konnte und sollte zu Hause. Denn diese Übertragungen, von denen du schon gesprochen hast, auf die 8-Bit- und 16-Bit-Computer dann der 80er und frühen 90er, es ist natürlich ein unsinniges Unterfangen. Denn die Bedeutung von Dragon's Lair kommt ja einzig und ausschließlich aus der Faszination seiner Grafik, die sich wiederum aus der Laserdisc-Technologie speist und nicht aus dem Gameplay, nicht aus der Story oder sonst irgendwas. Und was diese ganzen Spiele machen, ist ja, das Spiel zu übertragen mit den Mitteln des jeweiligen Heimcomputers und damit diese grafische Faszination weglassen. Denn selbst sowas wie die Amiga-Version von 89, die ist ja für ihr System grafisch sauber gemacht. Man erkennt das Spiel wieder, das ist sogar einigermaßen eindrucksvoll, wie detailgetreu und authentisch das ist, aber halt grafisch im Rahmen dessen, zu dem der Amiga fähig ist. Und die Arcade Laserdisc war ja so spektakulär, weil sie den Rahmen dessen gesprengt hat, was in der Spielhalle möglich war. Also gesprengt ist das falsche Wort. Atomisiert hat sie diesen Rahmen, ja. Und dann das Spiel zu sehen mit den grafischen Möglichkeiten, die halt ein Amiga oder ein C64 oder sowas kann, ist völlig sinnlos. Diese Amiga-Version läuft ja dann darauf hinaus, dass du da einen Bruchteil der Szenen hast aus dem originalen Spiel und insgesamt, wenn du das einmal durchspielst, 3,5 Minuten dafür brauchst. Dafür kommt das Spiel auf 6 Disketten, die du dann auch ständig wechseln musst. Also ich glaube, wer das damals gekauft hat, hat eine der schlechtesten Investitionen gemacht, die man überhaupt für den Amiga tun konnte. Und es hat übrigens auch noch eine historische Ungerechtigkeit, die Amiga-Version. Nämlich heißt das auf der Packung und im Titelbildschirm Don Bluth's Dragon's Lair. Und das heißt natürlich deswegen so, weil da ein Jahr vorher in einem Land vor unserer Zeit in den Kinos war und jeder den Namen Don Bluth kennt. Deswegen haben sie das Flug so benannt, also aus Marketingperspektive ganz clever. Aber es stimmt natürlich nicht. Ja, also wenn überhaupt, dann müsste da Rick Dyer's Dragon's Lair stehen und nicht Don Bluth.
Ja, dass diese Spiele so extrem gekürzt sind, das führt auch zu ganz kuriosen Dingen. Zum Beispiel gibt es dann auch für die Heimcomputer quasi eine Art inoffizielle Fortsetzung in den 80ern schon namens Dragon's Lair, Escape from Cinch's Castle. Und Cinch ist übrigens der offizielle Name des Drachen, der im ersten Teil aber noch nicht so benannt wird. Also das taucht dann erst später auf. Und im Grunde ist das nochmal eine Resteverwertung. Also da baut man dann nochmal aus Szenen, die man vorher nicht interpretiert hat für die Heimcomputer, die aber noch übrig sind aus dem Arcade-Org. Nochmal was, was dann wieder auf so eine Netto-Spielzeit von vielleicht 5 Minuten kommt. Also ist eine große Geldmacherei. Und so würde ich fast sagen, das, was wir eben von Henna beschrieben gehört haben, also diese Möglichkeit, die Laserdisc-Version zu Hause zu spielen, das ist schon für einen bestimmten Zeitraum die allerbeste Lösung, um dieses Spiel erleben zu können, ist nur einfach wahnsinnig teuer. Also du gibst dafür richtig viel Geld aus, wenn du das möchtest, aber alles andere kannst du dir eigentlich sparen, weil du hast es eben schon mal gesagt, Dragon's Lair lebt von seiner Inszenierung und der audiovisuellen Qualität. Und auch noch in den 90ern auf Konsolen vor allem passiert dann was ganz Seltsames. Also man kann natürlich nicht die Qualität imitieren, man versucht aber trotzdem am spielerischen Konzept festzuhalten. Und das trägt das Spiel natürlich gar nicht. Also das ganze auswendig lernen, frustrierende Stellen, viele Tode, und das führt zu unfassbar schlechten Videospielen. Also geradezu legendär ist zum Beispiel die NES-Fassung von 1990. Die beginnt auch mit so einer Szene an einer Zugbrücke, aber in so einer ganz klassischen 2D-Ansicht, und es ist fast unmöglich, mit Dirk hier an dieser Brücke vorbeizukommen. Da musst du so einen Drachen mit Wurfmessern töten, und es gibt da noch Fledermäuse, die rumfliegen, und selbst das Burgtor kann dich töten, wenn du da ungeschickt dagegen läufst. Das ist sehr, sehr viel schlimmer, als man das überhaupt hier jetzt beschreiben könnte und ihr es uns noch glauben würdet. Also guckt euch das gerne mal bei YouTube oder anderswo an, Dragon's Lair auf dem NES. Und es gibt dann auch eine Gameboy-Umsetzung. Das ist ein Reskin von einem Freizeitpark-Jump'n'Run vom ZX Spectrum. Da gibt es Nashörner und es gibt Pyramiden und es gibt ganz viele Dinge, die überhaupt nicht zu Dragon's Lair passen und die nichts damit zu tun haben. Dirk hat nicht mal ein Schwert. Wird ein bisschen besser später auf dem Super Nintendo, da erkennt man so das Quellmaterial wieder, aber alles ist im Grunde genommen bestenfalls mittelmäßig. Das ändert sich dann ab Mitte der 90er, du hast es vorhin schon mal kurz im Rahmen der Geschichte angerissen, dass dann natürlich Konsolen auf den Markt kommen, die CDs als Laufwerk verwenden, und die werden ja auch Standard im PC- und Mac-Bereich, und dann kannst du natürlich sagen, ja okay, da packen wir jetzt einfach das Originalspiel drauf, wir haben ja jetzt den Speicherplatz und dann können die Leute das da spielen, das funktioniert mal mehr, mal weniger gut. Zum Beispiel auf Segas Mega-CD kommen da sehr wenige Farben zum Einsatz, deswegen sieht das da nicht so hübsch aus. Aber selbst die nischigsten CD-Plattformen bekommen dann ihr Dragon's Lair, also das CDI von Philips. Oder die CD-Erweiterung für die Jaguar-Konsole von Atari. Also es ist wirklich nochmal Nische in der Nische, weil der Jaguar selbst schon ein wahnsinniger Flop war und das CD-Laufwerk das nochmal potenziert. Aber auch hier gibt's ein Dragon's Lair. Dann geht es später weiter, das Spiel springt auf die DVD, da sieht es natürlich noch mal ein bisschen schöner aus. In den Nullerjahren gibt es auch eine Blu-ray-Fassung und dazwischen erscheinen immer mal wieder teilweise ganz interessante Varianten dieses Spiels. Es gibt eine 2000er-Version für den Game Boy Color. Und der Game Boy Color ist im Grunde genommen ja nur das damals schon über 10 Jahre alte Game Boy Handheld, ganz marginal verbessert und mit einem 8-Farb-Bildschirm. Diese Version ist aber ziemlich cool. Die wird von Digital Eclipse gemacht im Auftrag von Capcom, und Digital Eclipse ist bis heute eine Firma, die sich sehr auf Neuinszenierungen von Retro-Spielen und Präservation versteift hat, und die machen hier eine wirklich tolle Version, die kann man sich ganz schön anschauen, auch noch heutzutage. Es gibt für Xbox 360 eine Kinect Fassung, wo du vor dem Fernseher dich selber bewegst, um die Bewegungen im Spiel umzusetzen, die echt nicht viele sind. Also da wird fast nichts ausgelassen, um in den Folgejahren nochmal Geld mit Dragon's Lair zu machen.
Ja, und damit ist die Chronologie von Dragon's Lair am Ende. Und jetzt würde ich die Gelegenheit nutzen, um nochmal kurz darüber zu reden, wie wir denn die Bedeutung des Spiels einschätzen würden. Denn das, was ihr jetzt gehört habt, das klingt ja so ein bisschen nach einer Eintagsfliege, nach diesem historischen Strohfeuer, das mal kurz in den Spielhallen aufgeflackert ist und das dann zwar noch diesen Schwanz von Heimcomputer-Umsetzungen nach sich gezogen hat, die ja aber nirgendwo auf irgendeiner Liste der besten Spiele auftauchen würden, ne? Die halt einfach das typische Verwertungsschema sind, manche gelungener, manche nicht. Der Niedergang der Spielhallen konnte das nicht aufhalten, das Dragon's Lair. Das geht weiterhin stetig bergab. Die Spielhallen leben dann in den 80ern und in die 90er immer noch mal von so technologischen Sprüngen, von den schnellen Sprite-Scaler-Automaten wie in Afterburner und Space Harrier, dann von den ersten 3D-Automaten, Hard-Driving und sowas. Also halt Sachen, die man wirklich nur erstmal in der Spielhalle erleben kann. Aber irgendwann kommt sie immer auch nach Hause. Also was macht die Bedeutung von Dragon's Lair aus? Ich möchte nochmal schnell einen Ausschnitt von Don Bluth aus einem Interview einspielen aus dem Jahre 1983, wo er darüber spricht, was seiner Meinung nach das Alleinstellungsmerkmal von Dragon's Lair ist in dieser Zeit.
For the first time we've put the hands of the engineers who have heretofore been the game designers. They've designed all the games we see in the arcades. Now we're taking Hollywood and the screenwriters and the people that work with dramatics and we're putting them hand in hand. So that engineers and dramatists, if you will now work on what will be in the arcade market. And that's why I think you'll find something that is tremendously more exciting, something that will pull you into the screen like you haven't been pulled before.
Er hat das damals in mehreren Interviews prognostiziert, dass die Spielefirmen jetzt ins Visual Business einsteigen würden und müssten, wie er das nennt, also in das Geschäft mit der Grafik, und dass nach Dragon's Lair kein Weg zurückführe zu Linien und Punkten, dass jetzt also Autoren und Grafiker und Komponisten ins Videospielegeschäft hineinkämen. Das ist kurzfristig natürlich falsch, ja, wir haben es schon gesagt, das geht sehr wohl wieder zurück zur Strich- und Pünktchengrafik, aber langfristig ist das schon eine richtige Prognose. Ja, das kommt anders, als er sich das vorgestellt hat, und viel später, aber heutzutage sind alle großen Videospielefirmen im visuellen Geschäft. Die Spiele sind ein erzählendes Medium geworden. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt von Dragon's Lair. Das war eines der ganz wichtigen frühen Spiele, das gezeigt hat, dass Spiele Geschichten erzählen können. Es ist logischerweise nicht das erste erzählende Spiel. In unserer Geschichte ist Colossal Cave Adventure vorgekommen. Das ist schon ein erzählendes Spiel. Die ganzen Text-Adventures gibt's da schon. Wir haben auch auf dem Atari 2600 schon sowas wie Adventure oder Raiders of the Lost Ark, die ansatzweise in so eine Art Visual Storytelling gehen. Aber Dragon's Lair ist das erste Spiel, das wirklich eine so verständliche, so visuell präsentierte und kompakte Story erzählt, dass man das auch als Zuschauer genießen kann. Das ist eine Besonderheit, dass auch kurze Cutscenes benutzt, die für Storytelling da sind. Also man sieht ja zum Beispiel in dem Lauf durch die Burg mehrmals Daphne, die von so einer riesigen Hand weggezogen wird und zappelt und Save me ruft. Das dient ja nur dazu, den Spieler daran zu erinnern, dass er hier Teil einer Geschichte ist, eine Motivation hat und auf ein Ziel hinarbeitet. Also Dragon's Lair ist wichtig als so ein großes erstes Beispiel für ein Spiel, dem es stark um die Erzählung geht. Aber, und das muss man auch im gleichen Atemzug dazu sagen, diese Erzählung ist dem Primat der Ökonomie, der Wirtschaftlichkeit unterworfen. Die Erzählung in Dragon's Lair, so wie wir sie erleben, ist ja atemlos. Sie ist abgehackt, sie hat oft Sprünge drin, sie ist wegen dieser ganzen Varianz, dieser Zufälligkeit, die da drin ist, auch seltsam unzusammenhängend. Ja, es ist unmöglich, da ein wirkliches Gefühl für den Raum zu bekommen, weil das Spiel ja ständig springt. Eine Szene findet in der Küche des Schlosses statt und in der nächsten Szene bist du auf einmal in einem unterirdischen Fluss. Einmal bist du in einer Kammer im Schloss, in der nächsten in einer Lavahöhle, wo Schlammleute auf dich zukommen. Das war mal anders gedacht. Eigentlich war das Spiel so geplant, dass es in zwei Teilen abläuft und Dirk sich erst durch das Schloss kämpft und dann in eine Höhle kommt und dann kommen die ganzen Höhlenszenen. Und diese Stringenz, diese Erzählung wurde aber aufgelöst und zerstückelt, um das Spiel weniger vorhersehbar zu machen, damit Spieler sich länger damit beschäftigen müssen. Denn unterm Strich geht es immer darum, das Spiel muss Geld machen. Ja, beim Design von Automatenspielen ist immer die Sitzungslänge wichtig und wie viel Geld wird da eingeworfen. Und deswegen haben sie auch viel gekürzt, um das Tempo zu halten. Und ich finde, dieses hohe Tempo, das Dragon's Lair hat, das macht das Spiel als Film schlechter. Ja, zum Zuschauen wird es dadurch schlechter. Aber als Spiel macht es das besser. Es erlaubt schnelle Wiederholung ohne lange Downtimes. Du hast nie lange Szenen, denen du zugucken musst. Das Spiel bemüht sich immer, dich sofort wieder in den Flow reinzubringen. Und das ist eine Qualität, die wir heutzutage an Spielen genauso schätzen wie damals. Ich hasse Spiele, die mich ewig ausbremsen, weil sie mir jetzt erst eine lange Cutscene zeigen möchten. Jedes Mal, wenn ich eine Szene wiederhole, weil ich gerade gestorben bin, ich muss mir jedes Mal die Introsequenz dazu angucken. Das ist ganz furchtbar. Und das passiert in Dragon's Lair nicht, weil die wollen, dass du so schnell wie möglich die nächste Münze nachwerfen musst, was in diesem Fall aber gut ist. Man erkennt es auch nochmal ganz gut in dem Vergleich mit Thayer's Quest, das Ende 84 rauskommt, und das ist eigentlich die Umsetzung, die wahre Umsetzung von Rick Dyers Vision. Das ist auch ein Spiel, das macht Rick Dyer jetzt alleine. Das machte nicht mehr mit Don Bluth zusammen. Und das ist jetzt ein Adventure, das dann in der Spielhalle auch so rauskommt. Das ist eigentlich für die Halcyon-Konsole geplant, aber das bringt er dann in die Spielhalle. Und da hast du solche Adventure-Entscheidungsmomente. Das hält immer wieder an und fragt dich, willst du nach links gehen? Willst du jetzt Gegenstand aus dem Inventar benutzen und sowas? Das ist ein langsames Spiel und geht dann natürlich auch völlig unter. Gut, der Hype ist vorbei von Laserdisc-Spielen, aber das wird dadurch, dass es sich mehr Zeit lässt und mehr erzählend ist, kein besseres Spiel. Im Gegenteil. Dragon's Lair ist das viel bessere Spiel, gerade weil es so temporeich ist.
Ja, und auch weil es so diese Varianz hat in der Abfolge der Szenen, die alle schnell hintereinander folgen, das hast du ganz schön beschrieben. Ich sehe das tatsächlich auch als Pluspunkt. Ich finde es einigermaßen überraschend, der zweite Teil von Dragon's Lair, das Time Warp, das ist ja dann ein lineares Spiel. Das sieht zwar genauso aus wie Teil 1, aber da folgen die Szenen aufeinander. Es gibt auch weniger Szenen, weil die alle sehr viel länger sind. Und ich habe das jetzt beim Spielen auch als sehr viel frustrierender empfunden, weil du so viele Eingaben in der Szene machen musst und dann gibt es keine Checkpoints, sondern du wirst komplett wieder zurückgeworfen. Also das, wie Teil 1 das gemacht hat, das mag zu einem etwas fragmentarischen Gesamteindruck führen und dass manche Szenen nicht richtig stimmig aufeinander passen, aber spielerisch ist das tatsächlich noch ein Pluspunkt, dass es so schnell ist, dass die Szenen so kurz sind, dass sie in wechselnder Reihenfolge kommen. All das zieht einen mehr rein, während du bei Dragon's Lair 2 dann schon denkst, ah okay, hier lerne ich jetzt wirklich einen linearen Film auswendig, werde immer richtig weit zurückgeworfen. Das ist dann schon nicht mehr so gelungen. Und du hast es jetzt sehr aus der Perspektive auf die Erzählung beschrieben. Natürlich nimmt Dragon's Lair auch spielerisch Einfluss auf Videospiele, weil es natürlich eins der frühen Spiele ist, das im Grunde genommen eine Verkettung solcher Quicktime-Events ist, also wo du zu einem bestimmten Zeitpunkt die richtige Aktion aus einem kleinen Pool an Aktionen machen musst, also wo die Inszenierung und der Wille zur Erzählung die Vorherrschaft übernimmt gegenüber, das ist jetzt ein richtig jederzeit interaktives Spiel, wo der Spieler die freie Entscheidung und freie Steuerung über die Protagonisten hat. Das stellen wir mal kurz zurück. Das macht das Spiel natürlich nur, aber viele spätere Spiele bauen solche Quicktime-Events ja auch nochmal ein, wenn sie zum Beispiel bestimmte Szenen verdichten wollen, wenn sie Perspektiven verändern wollen, vielleicht auch mal eine sehr schön arrangierte und geschnittene Sequenz machen wollen. Also da haben wir so viele Spiele, die das machen. Das sind God of Wars, das sind Resident Evil-Spiele, die sich dessen bedienen. Auch viele der Spiele von David Cage übrigens, die auch sehr beliebt sind und auch relativ filmhaft sind. Natürlich haben diese Spiele mehr oder weniger stark noch ganz klassisch spielbare Teile, die nichts damit zu tun haben, aber sie alle greifen auf dieses Element zurück, zu sagen, guckt mal, liebe Leute, hier kommt jetzt was, das ist ein eher filmhafterer Einschub, da müsst ihr nicht so viel machen, dafür sieht's aber ganz toll aus und es ist eine Auflockerung dieses Spiels und genau aus dieser Art von Auflockerung besteht quasi das komplette Dragon's Lair und ist es deswegen ein nach klassischen Kriterien gutes Videospiel? Nein, wahrscheinlich nicht so sehr. Aber ich finde, für mich persönlich ist das ein schönes Abenteuer, zu dem man immer mal wieder zurückkehren kann, wenn man mal sagt, hey, ich habe 15, 20, 25 Minuten Zeit, um diesen schönen kurzen Film zu sehen, in diesem tollen, aufwendigen 80er Jahre Zeichentrickstil. Also für mich ist das wirklich so ein Guilty Pleasure Spiel. Und ich verstehe jeden, der sagt, hau mir ab damit, das war vor 40 Jahren schon schlecht. Und ich sage dann immer, hey, für mich, ich bin eigentlich froh mit dem Spiel, so wie es ist, weil ich weiß, ja, das war vor 40 Jahren schon kein per se gutes Spiel, aber es wird auch in 40 Jahren ab heute mir noch genauso gut gefallen, weil da ist nichts mehr dran, was da spielerisch zum Beispiel noch altern soll, weil es einfach schon wahnsinnig simpel war und weil es davon lebt, wie toll es aussieht, weil es den Fokus auf seine Erzählung setzt, weil es sehr hochwertig wirkt, weil es schnell geht und es ist eine kurze Zerstreuung für zwischendurch, für die man zum Glück heute ja auch kein Geld mehr in Spieleautomaten werfen muss.
Ich finde Dragon's Lair sogar besser als die Quicktime-Events, die wir dann später in den Spielen sehen, die du beschrieben hast. Denn in diesen Spielen blendet mir das Spiel ja immer ein, was es von mir möchte. Da blendet es ja ein, so jetzt die Dreiecktaste drücken, jetzt nach links gehen. Das bedeutet, dass meine Aufmerksamkeit auf die Anweisungen gelenkt ist. Ich habe schon Quicktime-Event-Sequenzen gespielt, da könnte ich dir hinterher nicht sagen, was da eigentlich passiert ist gerade, weil ich mich auf die Mechanik konzentriert habe. Das passiert bei Dragon's Lair nicht. Das reduziert die möglichen Eingaben einfach so stark, dass es dir da keine Einbindung gibt. Muss und natürlich auch nicht will, logischerweise, es will dir ja nicht helfen, sondern es ist umgekehrt gezwungen dazu, dir die Szenen in der Regel so zu präsentieren, dass du daraus ablesen kannst, was wohl die Möglichkeiten sind, die du hier hast. Das gelingt ihm mal besser, mal schlechter, mal muss es dir helfen, mal tut es das nicht, ne? Haben wir alles schon beschrieben, aber grundsätzlich ist deine Aufmerksamkeit immer auf dem, was dir gezeigt wird und das ist gutes Design. Zumal das, was du da siehst, halt auch einfach herausragend ist. Und das ist auch ein Punkt, den ich nochmal betonen möchte. Ja, das ist ein visueller Quantensprung zu den anderen Spielen in der Spielhalle. Ich meine, da steht ein Dragon's Lair neben einem Cuber zum Beispiel in dieser Ära. Ja, also, schau ich nach links, nach rechts. Okay, keine Frage, was hier das schönere Spiel ist. Aber das wird oft vergessen. Das ist auch qualitativ besser als das, was du sonst so an Zeichentrickfilmen siehst als Kind. Das sind ja die Cartoons, die im Fernsehen laufen, am Sonntagmorgen. Und Dragon's Lair ist aber auf dem Niveau von klassischem Kino-Zeichentrick. Ist überhaupt kein Vergleich zu dem, was da im Fernsehen läuft. Und das ist von Profis gemacht mit Augen des Profis. Ich finde alleine die Eröffnungssequenz, das möchte ich nochmal hervorheben, das beginnt nämlich mit so einem Establishing-Shot von dem Schloss, in das Dirkitz reingehen wird. Und das ist eine Szene, die siehst du leicht schräg gestellt von der Kamera, Blick auf ein krummes, vielturmiges Schloss in einer violetten Nacht, der Sichelmond hängt am Himmel und die Kamera zoomt und dreht dann so schräg rein durch Dornenranken. Und das ist mit Abstand das Schönste, was man damals in der Arcade zu sehen bekommt. Das ist noch heute ein Bild, das könntest du dir als Poster an die Wand hängen. Das ist einfach der perfekte Auftakt für ein Spiel. Allein dieser eine Shot. Und wie gut die Qualität ist, merkst du dann halt auch im Vergleich mit den anderen Laserdisc-Spielen dieser Ära. Also wenn die überhaupt auf Animation setzen, dann halt in der Regel auf dem Niveau von Cartoons aus dem Fernsehen oder Animes. Und ich würde meines gar nicht abwerten, das sind halt einfach für zwei unterschiedliche Anwendungszwecke gemacht, aber die Qualität der Animation, die Vielfältigkeit der Animation ist so viel besser in Dragon's Lair. Nochmal als letztes Beispiel, Thayer's Quest. Ja, dieses Spiel, das Rick Dyer dann 1984 gemacht hat mit dieser Umsetzung seiner Fantasy-Adventure-Idee, das hat er ja ohne Don Bluth gemacht. Das hat er in den Philippinen zeichnen lassen, also bei irgendeiner Fabrik, also einer Zeichenfabrik. Und da gibt's so eine Auftaktszene, wo man eine Schlacht sieht von Echsenmenschen gegen so Wikingerkrieger. Und da ist die Animation so simpel, so platt, so abgehackt. Das hat halt Kinderfernsehniveau. Wenn du daneben Dragon's Lair anguckst, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also wenn wir heute versucht sind, das als einen spielerisch dürftigen Grafikblender abzukanzeln, dann macht man das mit einigem Recht. Ich finde, es ist spielerisch viel besser als sein Ruf, aber es ist halt vor allen Dingen, mit dem Grafikblender kannst du Grafik halt auch dreimal unterstreichen. Ja? Es ist halt wirklich hochwertig gemacht.
Ja, also wir können zum Beispiel auch nochmal für die mindere Qualität anderer Spiele, die versuchen auf dieser Welle mitzureiten. Es gab ein Spiel 1984, Super Donkey Shot von Universal. Die versuchen da auch ganz klar Dragon Slayer zu imitieren und man spielt da den Ritter namens Don logischerweise. Und das sieht eben genauso aus wie so ein 80er-Jahre-Cartoon. Also auch nicht richtig schlecht. Also ja, das ist schon nett. Das kann man sich angucken, aber der Qualitätsabfall zu Dragon's Lair unterstreicht eben nochmal das, was du schon gesagt hast, die grafische Leistung hier unglaublich gut und deswegen auch heute bei allen Kritikpunkten, die man gegen Dragon's Lair vorbringen kann, finde ich, das ist ein Spiel, was heute absolut noch spielenswert ist, egal ob man das kennt oder nicht. Und das Gute ist auch, das ist so schön verfügbar noch. Also das ist überhaupt nicht verschütt gegangen in irgendeiner Form, eben dadurch, dass es immer mal wieder aufgelegt wurde. Und es gibt mittlerweile eine Dragon's Lair Trilogy. Die bekommst du für alle aktuellen Systeme, also für PC, für PlayStation, für Xbox und Switch. Und da sind wirklich schön aufbereitete Varianten drin von Dragon's Lair, von Dragon's Lair 2 und auch von Space Ace, so ein bisschen Bonusmaterial, und die kosten etwa 20 Euro. Die haben auch noch eine Erleichterung, die später dann schon mal in anderen Versionen noch eingeführt wurde, nämlich eben so ein Hilfesystem. Da siehst du am unteren Bildrand immer die Cursor-Tasten eingeblendet und die Richtung, die du drücken sollst, oder auch der Aktionsbutton, die leuchten dann auf im richtigen Moment. Das ist so ein Zugeständnis daran, von wegen, ist vielleicht schwierig lesbar, oder Leute heutzutage verstehen gar nicht mehr, was dieses Spiel eigentlich von mir möchte. So kann man das dennoch ganz gut durchspielen. Du hast hier auch Sachen wie optional unendliche Continues. Du kannst zwischen der Arcade- und der Home-Version umschalten, und würde das wirklich jedem ans Herz legen, der jetzt vielleicht auch Lust auf Dragon's Lair bekommen hat, sich diese Version zu holen. All die anderen Versionen, die es vorher gab, die sind teilweise kurios, teilweise historisch interessant, aber die sind deutlich schlechter. Also wir haben heutzutage wirklich das Privileg, so eine immer noch toll aussehende Version zu haben, wo es auch keine Ladezeiten mehr gibt. Alles geht flüssig ineinander über. Und das hat bei mir jetzt nach ein paar Jahren, in denen ich mich nicht so mit Dragon's Lair beschäftigt habe, wirklich nochmal dieses Feuer entfacht. Und ich habe das mit großer Freude jetzt für diesen Podcast nachgeholt. Auch in dem Wissen, dass ich mit dir, Christian, hier einen Gesprächspartner haben würde, der eine ähnliche Liebe für das Urspiel einfach hat.
Ja, ich mag Dragon's Lair nach wie vor gerne. Ja, Fabian, jetzt sollte man meinen, bei der Laufzeit von unserer Folge, dass wir alles damit gesagt haben zu Dragon's Lair und die Geschichte ist damit auch vollständig erzählt. Aber es gibt noch so viele kuriose Anekdoten und Geschichten um Dragon's Lair herum, dass wir an der Stelle schon mal sagen können, dass wir uns in Kürze nochmal treffen werden, um eine Wusstet ihr eigentlich-Episode für unsere Unterstützer nachzureichen.
Genau, das machen wir. Euch wie immer vielen Dank fürs Zuhören, euer Interesse. Schreibt uns gerne euer Feedback, was ihr von dieser Folge und von Dragon's Lair im Allgemeinen haltet. Vielen Dank auch dir, Christian, und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss. We'll be right back.